Dir allein gebührt die Ehre. Wir beten dich an, Herr. Preis und Ehre sei dir, Jesus. Oh, was wären wir ohne dich? Wo kämen wir ohne dich hin? Weil Lob und Dank, wir haben den Namen Jesus, der über alle Namen ist. Amen. Amen. Lass uns Platz nehmen. Schön, dass ihr da seid. Heute Nachmittag oder heute Morgen habt ihr Frauentag gehabt. Die Schwestern waren da, jetzt sind wir nochmals der Rest. Wir freuen uns, dass alle gekommen sind. Wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, Gott kämpft um dich, Gott kämpft um mich, Gott kämpft um jeden Einzelnen von uns. Gott lässt niemand laufen, Gott begleitet jeden von der Stunde der Empfängnis bis zu seinem Tod und mit meinen Augen will ich dich leiten. Gott kämpft um jeden Einzelnen, das ist mein Thema. Aber zuerst, ich möchte euch alle herzlich einladen für morgen. Es ist ein langer Tag eigentlich, morgen, wir haben morgens Gottesdienst. Das Thema ist, was die Liebe Gottes vermag. 1. Korinther 13, da liest du schon so viel von der Liebe. Aber wir wollen herausfinden, was die Liebe vermag. Die Liebe ist so stark, dass ja, das ist kein Weg zu weit, kein Opfer zu hoch. Die Liebe Gottes ist es, die uns erreicht in unerreichbare Gegenden, Gebiete. Die Liebe Gottes. Gott hat so viel für uns getan. Er gab uns seinen Sohn aus Liebe. Den Heiligen Geist hat er auch aus Liebe gegeben. Er gab alles aus Liebe. Also die Liebe Gottes ist das Thema. Abends ist dann Gemeindebibelschule, 19 Uhr. Ich möchte alle einladen dazu, die Bibel studieren. Macht eure Hausaufgaben. Ich kriege schon vieles zurück, was ich so bekomme. Ich weiß, es ist viel, eine ganze Menge. Aber es ist wichtig, nicht perfekt und hundertprozentig zu beantworten, alle, dass du alle Städte nachgezählt hast. Es ist wichtig, dass du verstanden hast, dass Paulus unterwegs war, dass er eine Missionsreise gemacht hat. So viele dieser Städte existieren heute nicht mehr oder haben türkische Namen. So, und es gibt viele Gemeinden nicht mehr oder gibt kaum noch die 7 Gemeinden, wo die Sendschreiben gerichtet worden sind, aus verschiedenen Gründen. Wir machen, werden das verstehen, warum diese Gemeinden nicht mehr existieren, wenn wir Offenbarung betrachten. Aber wichtig ist, dass du weißt, das Wort Gottes ist von Jerusalem bis nach Berlin gekommen. Bis zu uns. Halleluja. Es war ein langer Weg, sehr umständlich, sehr schwierig. Gott musste so viel investieren, dass Leute mussten sich ein bisschen zanken und streiten, bis sie dann nachgegeben haben und Gott recht gegeben haben. Gott kämpft um uns. Das ist mein Thema. Nächsten Mittwoch wird das Thema sein, um 16 Uhr. Der Glaube im täglichen Leben wird etwas Praktisches sein. Wie lebt man als Christ? Wie entfaltet man sich als Christ? Wie setzt man seinen Glauben um? Nicht nur, ich glaube, aha, das ist wahr, stimmt. Nein, wie setze ich den Glauben praktisch um? Wie setze ich den Glauben in Bewegung? Also, das sind so die Themen. Alles andere hier auf dem Zettel drauf. Den nächsten, auch im Mai. Wir haben Gäste im Mai, 5. bis 6. Mai, Lynn Cron und ihren Mann aus Mexiko. Wir haben dann Phil Little und ein Team, sogar ein Polizeidirektor von Los Angeles wird dabei sein. Also wir werden also einige gute Leute haben und die werden uns hier dienen. Okay, um deine Seele tobt ein Kampf. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, schon morgens, wenn du aufstehst. Also da ist schon, soll ich nicht aufstehen. Also der Körper kämpft. Der Körper würde am liebsten im Bett bleiben und sich bedienen lassen, Kaffee bringen lassen und so. Also schönes Leben, das würde der Körper machen. Aber die Seele oder der Geist sagt, nein, du musst aufstehen, du musst etwas unternehmen. Und ich werde hier Seele, Geist und Leib betrachten als wichtige Teile deines Wesens. Und das bist du. Und deine Seele wird gekämpft. Der Kampf ist in unserer Seele, um dich ringt Gott und Satan, beide wollen dich haben, beide wollen dich für sich behalten und beanspruchen, entweder ganz und also da wird gerungen in der unsichtbaren Welt, die Engel arbeiten bei dir und die Dämonen arbeiten bei dir, alle sind aktiv, komm zu uns, bleib bei uns und wir meinen gut mit dir und die alle wollen das Beste, aber wer will wirklich das Beste? Nur der Herr. So, sie wollen dich haben für die ganze Ewigkeit und du bestimmst, wer dich regiert. Du bestimmst, wer über dein Leben das Sagen hat. Du bestimmst, wo du dann die Ewigkeit zubringst, mit welchen Freunden, mit welchen Herren. So, wem du freiwillig dienst und unterwirfst, das bestimmst du. Niemand kann dich und darf dich vergewaltigen, weder Gott noch der Teufel. Also das will ich nur klar herausgestellt haben, damit wir uns verstehen. Niemand kann dich vergewaltigen. Du entscheidest, das will ich oder das will ich nicht. Paulus spricht von dieser Auseinandersetzung, zwei Mächte, Fleisch und Geist, sagte das. Also das sind wir schon beim Thema. Nicht der Teufel, Fleisch und Geist. Das Irdische und das Göttliche. Fleisch und Geist, das sind diese zwei Elemente. Galater Kapitel 5, Vers 17, wenn du das hast, schlag auf. Das Begehren des Fleisches steht wider den Geist. Und er sagt dann, und das Begehren des Geistes ist wider das Fleisch, denn diese beide streiten gemeinsam. Dein Fleisch, soll ich aufstehen, soll ich nicht aufstehen? Weißt du, du hast zwei Ohren und zwei Augen, damit du siehst, also entweder dieser Seite das Gehör schenkst oder dieser Seite. Im Islam, da heißt es, die Mohammedaner sagen, du hast auf deinen Schultern zwei Engel, einen schwarzen und einen weißen. Und den, den du fütterst, der wird dich regieren, dich bestimmen. Der Weiße oder der Schwarze, Fleisch und Geist. Also die begehren miteinander, die streiten sich miteinander. Lass ihn los, lass ihn gehen. In Römer Kapitel 7, Vers 22 und 23 heißt es auch so. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das da wieder streitet in meinem Gemüt, also in meinen Gefühlen. Ich fühle heute, das ist so schlechtes Wetter oder zu heiß oder was weiß ich, du fühlst. Und viele Menschen gehen nur nach Gefühlen. Natürlich sagst du, das ist der Teufel. Nein, das bist du und deine Gefühle. Du fütterst den Teufel nur. Du erlaubst, dass er dich reitet und bestimmt. Das Dilemma ist in unserer menschlichen Situation, dass wir in diesem Konflikt drinstecken und ich, armer Matutis, muss mich entscheiden, der oder der, die oder die. Ich muss mich entscheiden, die gute oder die böse Natur. Das Richtige oder das Falsche. Und dieses zwei streiten sich miteinander. Beides sieht so gut aus. Eigentlich für das Fleisch ist im Bett liegen das Allerbeste. Bequem, schön, lässig, sich gehen lassen. Aber für den Geist ist es besser, aktiv zu werden, etwas zu unternehmen. Also zwei Richtungen zerren uns oder ziehen uns, kommen zu uns. Zwei Engel stehen dir zur Seite. Der eine zieht dich aufwärts und der andere abwärts. Also diese zwei Engel, diese zwei Naturen, entweder hin zu Gott, suche den Herrn, solange er noch zu finden ist, oder lass doch, sag doch deinem Gott ab. Diese zwei Elemente sind da, die dich ständig beschäftigen. Das Böse gehört so grundsätzlich zur menschlichen Natur, das haben wir mit auf den Weg bekommen, in die Wiege wurde uns gelegt. In 1. Mose 8, Vers 21 heißt es, das Dichten des menschlichen Herzens ist böse, von Jugend an. Manchmal frage ich mich, woher haben die Bengels da so, wenn die nach Hause kommen vom Kindergarten oder irgendwo, die schlechten Gewohnheiten oder Worte und freche Antworten. Das Herz ist böse von Jugend an. Da musst du nicht einmal in den Kindergarten sein oder falsche Schule oder sonst irgendwo. Selbst wenn du in die Sonntagsschule gehst, wirst du aggressiv oder wirst du negativ gepolt sein. Das Treiben des Menschen, die inneren Triebe sind böse, werden im Mutterleib mitgegeben. Nein, 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 nein. Dieses Trotzalter. Oder, wir kriegen diesen Sauerteig mit und das gedeiht und entwickelt und wächst mit uns mit die ganze Zeit. Das ganze Leben hindurch bleiben wir immer wieder mit der Sünde konfrontiert. Und die Sünde ist so unser Feind bis zum Schluss, solange du lebst. Weißt du, du weißt, jetzt gehst auf die Ewigkeit zu und tust doch nichts. Du lässt gehen, also der Herrgott wird mich schon irgendwie abholen und so weiter. Nein, wir müssen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Wir müssen den Lauf des Lebens laufen. Also im Stehen kommt nichts zu dir. Der Kampf in der Seele ist ein Teil des biblischen Glaubens. Wenn ich so die Griechen höre, den Platon und so weiter, wo er dann erzählt, so die Seele ist dein Wagenlenker, deine Seele, und der hat zwei Gäule. Die Seele, also ein, der zieht auf der Seite und der andere Gaul zieht auf die andere Seite. Und du musst jetzt mit deiner Seele beide Pferde so hinkriegen, dass es in die Richtung läuft. Und zwar wie du es willst. Nicht wie die wollen, sondern wie du es willst. Und das ist schon schwierig. Weißt du, der eine will diese Richtung und der andere will diese Richtung. So wie Mann und Frau. Der eine will das und der andere will jenes. Und jetzt musst du die gesunde Mitte finden. Die gesunde Mitte finden. Das edle Pferd, das nennt der Plato Vernunft. Und das andere ist die ungezähmte Leidenschaft. Und die steckt in uns, die Leidenschaft. Dieses bösartige Pferd, das zieht uns abwärts und das andere zieht uns aufwärts. Und vieles ist so natürlich uns angeboren, wir haben das mit in der Wiege bekommen. Seneca sagt, Menschen lieben und hassen ihre Laster gleichzeitig. Also du hasst es, aber lässt es nicht. Verstehst du? Du weißt, es ist verkehrt. Du weißt, das schadet mir. Du weißt, das bringt mir nichts. Und du kannst es nicht lassen. Weißt du, es ist so ein Trieb, eine Gewohnheit in uns. Gott kämpft um dich. Gott sagt, mein Kind, gib mir dein Herz. Aber du möchtest dein Herz auch behalten. Und du möchtest dein Herz so für dich haben, ganz allein. Und der Teufel will auch dein Herz haben. Also jetzt streiten sich schon drei um dich. Du, Gott und Satan. Und du wirst dein eigener Herr sein. Wer wird hier siegen in der ganzen Geschichte? In Weisheit, apokryphischem Buch, Kapitel 9, Vers 15 heißt, ein sterblicher Leib beschwert die Seele und diese irdische Hütte ist dem besonnenen Geist eine Last. Weißt du, wenn du nachdenkst, das Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen. Das Wollen habe ich wohl. Also ich würde alles für Gott tun, aber das Fleisch ist schwach. Das Fleisch, wir sollten beten, aber ich möchte auch schlafen. Wir sollten Bibel lesen, aber ich möchte meine Ruhe haben. Und im Fernsehen läuft jetzt gerade ein schöner Film. Oder ich weiß, was ich sollte. Ich sollte nach 18 Uhr nichts mehr essen. Aber was mache ich? Oh, der Kühlschrank ist so voll und es riecht und der Abend ist noch lang. Ich weiß, was ich sollte, aber ich tue es nicht. Für den besonnenen Geist ist der Körper eine Last für Menschen, die denken. Die Griechen sagten, nichts hindert das Wachstum der Seele so sehr wie der Körper. Weißt du, du bist so begrenzt. Eigentlich solltest du wie ein Vogel fliegen, machen und schalten und lassen, was du willst, aber du bist an der irdische Zeit gebunden, du bist an Raum gebunden, du bist an die Umstände gebunden, du bist an deine Füße gebunden, die machen nicht mit. Oder die Entfernungen und äußeren Umstände. Die Griechen sagen weiter, es ist nicht leicht, an Gott zu glauben, wegen des Sterblichen, weil wir sterblich sind, also am Fleisch, und weil wir so am Körper gebunden sind, an diesem Körper, ans Leib, als Gefängnis. Der Geist ist in einem Leichnam drin, so beschreiben sie. Also du bist in einem, dein Geist, deine Seele ist in einem Leichnam. Und Gott kämpft um dich. Und warum? Weil er dich aus den Stoffen dieser Erde gemacht hat und er möchte, dass du vergeistlicht, verklärt, verherrlicht wirst, dass du göttlich wirst und du kannst es nur werden, wenn du den weißen Engel fütterst, den guten Engel fütterst. Und es fängt also mit Gedanken an. Deine Gedanken sollen so stark sein, dass dein Körper dir gehorchen tut, dass du dein Körper folgt, was du sagst, Füße, bewegt euch und dann fängst du an schon zu trampeln. Aber bei vielen macht der Körper nicht, was du sagst. Macht nicht mit. Hände hoch! Und was machst du? Nein, das machen wir doch nicht. Wir haben so den Geist des Widerspruchs in uns. Das ist das Fleisch. Das Fleisch widerspricht immer wieder. Immer, wenn es ihm unbequem wird, widerspricht er. Wir brauchen Erlösung. Erlösung vom Fleisch. Von dieser fleischlichen Gesinnung. Von dieser Bequemlichkeit. Bequemlichkeit ist eine Tugend des Fleisches. Immer bequem. Also du suchst immer den Weg des geringeren Widerstandes. Da, wo es dir am wenigsten kostet und wo du am meisten verdienst oder sparst. Du suchst immer so den bequemsten Weg. Deshalb hat der Vater im Himmel für Jesus den Kreuzesweg ausgesucht. Nicht den einfachsten Weg. Und der einfachste Weg ist nicht der beste Weg. Also billig zu Sonderrabatten und noch mit irgendwie noch Sondergeschenken. Noch fast umsonst, vergiss es, sowas gibt es nicht. Das ist nur in der Werbung und beim Teufel gibt es, mit Sonderrabatten und dann nachher zahlst du die Zeche. Jesus kam im Leib, damit er dein Leib erlöst. Er kam im Leib, damit er dein Leib erlöst, deinen äußeren stofflichen Teil. Also er kam im Leib. Römer Kapitel 8, Vers 11, der in uns wohnende Geist macht unsere sterblichen Leibe lebendig. Der in uns wohnende Geist, der Heilige Geist, macht unsere sterblichen Leiber lebendig. Dass nicht mehr das Fleisch dominiert, sondern der Geist. Ich will nicht, was der Körper sagt, du kannst nicht, sondern ich will. Mit meinem Gott kann ich dann über die Mauern springen. Dann kann ich Dinge tun und auch das Unmögliche glauben und erwarten und mir vorstellen und auch erreichen. Ich will. Mein Wille bestimmt mich. Nicht der Verstand allein und nicht das Gefühl und nicht die Widerstände, sondern der Wille. Ich will. Und dann kann ich sagen, Gott, steh mir bei. Aber solange du nicht willst, kann Gott dir nicht beistehen. Erst wenn du willst, ich will. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, wer das Ziel erreichen will, wer in das Reich Gottes kommen will. Also es gibt eine Bedingung, also ihm nachfolgen. Der in uns wohnende Geist, Christus, Jesus, Heiliger Geist, der macht unser Leiber lebendig. Unser Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Deshalb, wenn du die Bibel liest, aufmerksam liest, da ist die Erlösung des Leibes ganz groß geschrieben. Gott will dein Leib erlösen. Das Vergängliche, das Zeitliche. Dein Körper soll eine Behausung Gottes sein und du kriegst den Heiligen Geist. 2. Korinther Kapitel 1, 22, du hast schon als Pfand bekommen, als Angeld. Jeder, der den Heiligen Geist hat, ist ein Tempel Gottes, eine Wohnung Gottes. Und er sollte das mehr und mehr durchdringen in seinem Körper und durchlassen. Nicht nur für sich behalten, sondern aussprechen, in Bewegung bringen, umsetzen. In der Bibel heißt es weiter, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, also unser Körper. Gott kämpft um uns. Weißt du, Gott kämpft ganz einfach. Wir werden morgen das hören. Gott kämpft mit Liebe. Er gibt uns. Er gibt uns, Jesus, dass du schaffst. Weil er weiß ganz genau, von dir aus kannst noch so viel wollen, schaffst nicht. Von dir aus kannst du noch so viel wollen, schaffst es nicht. Du brauchst den Heiligen Geist. Er gibt den Heiligen Geist. Er gibt Gaben. Weißt du, ohne die Gaben schaffst du es auch nicht. Die Zungensprache zum Beispiel. Dass du willst beten, aber du weißt nicht, was du beten solltest. Der Heilige Geist vertritt uns und spricht für uns und betet in einer Sprache, die du nicht kennst, in der göttlichen Sprache. So, da kannst du das, dein Beten, das fromme, religiöse Kauderwelsch, kannst du dann lassen und du kannst in Sprachen beten, wie der Geist gibt, auszusprechen. Und plötzlich kommt es bei Gott an und du bekommst ein Feedback. So. Der Heilige Geist will in deinem Leben einziehen. Gott gibt den Heiligen Geist aus Liebe, weil er dich zu sich ziehen möchte. Damit dieser weiße Engel mehr Stoff bekommt. Je mehr der Engel Gottes von dir Nahrung bekommt, je mehr du Raum gibst für den Heiligen Geist, desto geistlicher wirst du. Und je weniger du für den Heiligen Geist Raum gibst, desto ungeistlicher wirst du. Also, du hast die Wahl, geistlich oder ungeistlich. Gott garantiert uns unser Heil. In der Bibel heißt, durch Jesus Christus muss Seele, Geist und Leib bewahrt werden auf den Tag der Entrückung. Also Gott will unseren Leib erlösen und bei der Auferstehung, unserer Auferstehung, deiner Auferstehung, dein Leib wird auferstehen. Genauso wie Jesus als Mensch auferstanden und Jesus ist heute im Himmel Mensch Gott. Seine Wunden hat er, wenn er nach 1000 Jahren, nach 3000 Jahren kommt oder 2000 Jahren wiederkommt, dann wird er seine Wunden zeigen und in das die Juden gestochen haben, die werden sehen und die werden niederfallen und ihn anbeten. Also er trägt menschliche Züge. Jesus, wenn Jesus nur als Geist auferstanden wäre, könnten wir Menschen nie zu ihm kommen. Er würde uns nie verstehen, aber er ist Mensch, als Mensch auferstanden. Er wurde als Mensch gekreuzigt, als Mensch ist er in den Himmel gegangen und als Mensch wird er wiederkommen. Und deshalb kann auch unser Menschsein durch Jesus nur erlöst werden. Anders gäbe es keine Erlösung für uns. Unser Fleisch, unser Menschsein, deine Hände und Füße und das miteinander. Gottes Geist beschenkt uns. Also Gott gibt uns. Er ist der Dienende. Wir nennen es auch, wenn wir von Versammlung sprechen, Gottesdienst. Weißt du, Gottesdienst ist nicht, dass du kommst und Gott dienst, sondern Gottesdienst ist, dass Gott kommt und Gott dir dient. Dass Gott dich heilt, dass Gott dich befreit, dass Gott dich segnet, dass Gott zu dir redet. Das ist Gottesdienst. Was kannst du schon Gott Großes bringen? So ein bisschen Lehm. Ein bisschen Speichel, ein paar Tropfen Blut, aber Gott dient uns mit seiner ganzen Fülle, mit seinem ganzen Reichtum. Der Heilige Geist motiviert uns, gibt uns Verständnis, Erleuchtung, leitet uns. Also heute Wir gehen hinaus auf die Straße, wir missionieren heute oder wir machen das, wir studieren unsere Bibel, wir wollen forschen und graben und feststellen, was Gott ist und wer Gott ist und wo er ist und wie man ihm dient und begegnet. So, Gott gibt uns, damit wir kämpfen können für ihn und leben können für ihn. Er kämpft um unsere Seele. Und derjenige, der deine Seele hat, der hat dich. Und dir geht's genauso, wie es deiner Seele geht. Deinem Körper geht's genauso, nach 1. Johannes, wie es deiner Seele geht. Geht's deiner Seele schlecht, geht's deinem Körper und deinem Geist auch schlecht. Wenn deine Seele nicht ausgeglichen ist, ausbalanciert, nicht im Lot, geht's deiner Seele schlecht. Aber wenn deine Seele freudig ist, glücklich ist, gesegnet ist, das mag äußerlich vielleicht stinken, äußerlich vielleicht ärgerlich sein, äußerlich mag es vielleicht negativ sein, aber meine Seele, lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünden vergibt, der deine Gebrechen heilt, der dich mit Gnade und Erbarmen krönt. Lobe den Herrn, meine Seele. Und wenn deine Seele anfängt zu loben, es wird nicht mehr lange dauern, dein Geist macht mit. Und es wird auch nicht mehr lange dauern, dein Körper macht mit. Klatscht in die Hände, ihr Völker, und dann hebt die Hände hoch und kommt und lasst uns gehen hinauf zum Berge Gottes. Dann fängst du an zu marschieren in der Wohnung auf und ab. Und du wirst merken, wie plötzlich dein Kreislauf in Bewegung kommt, wie deine Füße in Bewegung kommen und wie dein ganzes Leben in Bewegung kommt. Fang an, Gott zu loben. Aber deine Seele muss anfangen. Du kannst vielleicht im Fleisch anfangen, aber dann solltest du im Geist aufhören. Vielleicht musst du manchmal im Fleisch anfangen. Johannes, du gehst jetzt aus dem Bett raus, kniest dich hin und preist den Herrn. Mein Fleisch muss gehorchen. Also wir fangen vieles im Fleisch an und hören im Geist auf. Das ist also kein Verbrechen, wenn ich im Fleisch anfange und im Geist aufhören. Es ist schlecht und schlimm, wenn wir im Geist anfangen und im Fleisch aufhören. Oh, Halleluja, Amen. Gute Nacht, Heiland. Verstehst du? Es wird im Fleisch aufhören. Aber im Geist aufhören, du wirst frischer, munterer, lebendiger, dynamischer. Zwei Mächte kämpfen um dich, Seele und Geist. Und das Ausschlaggebende ist immer, wer in deiner Seele siegt und wie es weitergeht, mit was und womit du anfängst und wie du aufhörst. Mit Geist oder mit Seele oder mit was auch immer, wie du beginnst und wie du aufhörst. Beide, das bestimmt. Paulus spricht von sündigem Leib, sterblichem Leib, dem Tode verfallenem Leib und so weiter, der in Sünde toten Leib. Also wenn du mit dem anfängst, brauchst gar nicht groß weitermachen. Der ist verdorben. Aber wenn du anfängst mit dem Wort Gottes, deshalb, wenn du den guten Kampf des Glaubens kämpfen möchtest, nimm dir das Wort Gottes zur Hand und fang an mit dem Wort Gottes. Einfach lies ein paar Psalmen, lies ein paar Worte Gottes, die dich motivieren. Oh, guck mal an. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Oder mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Da kann kommen, was da will. Ich fürchte kein Unglück. Kein Unglück. Und sag sie mir wieder dann, ich mache das so. Ich fange also im Geist an. Ist am besten so zwischendrin, Seele, Geist und Leib. Zwischendrin auch kein Unglück. Ich fürchte kein Unglück. Oder Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen. Nicht nur ab und zu mal oder gelegentlich, nein, alle Tage. Und dann fange ich an, also du musst im Geist anfangen, nicht in der Seele und nicht im Fleisch, im Geist, das ist das Beste. Und der Geist leitet das dann an die Seele weiter. Seele, lobe den Herrn. Der Teufel ist unsere Seele Feind. Der möchte nicht, dass du Gott lobst. Wir haben gestern vom Lazarus gehabt, den Pharisäern und Schriftgelehrten wäre es am liebsten gewesen. Lazarus wäre im Grab geblieben, der wäre gar nicht rausgekommen. Dann hätten sie ihre Ruhe gehabt. Es gibt keine Aufregung. Aber wenn Jesus deinen Leib berührt und wenn du rauskommst aus deiner Höhle, komm heraus, Lazarus. Wenn du aus deiner Höhle rauskommst, aus deinem Fleisch rauskommst, wenn du über deinen Schatten springst, es liegt dir nicht zum Beten und zum Singen und zum Gottesdienst gehen und an Gott zu glauben, zu vertrauen. Das liegt uns nicht von Natur aus. Wir sind verdorben, wir sind gefallen. Das steckt in uns im Blut von Eva und Adam. Das steckt in unserem menschlichen Werdegang, steckt es drin. Nein, weg von Gott. Gott ist gefährlich. Aber Gott ist nicht gefährlich. Er will unser Bestes. Aber das ist die Lüge Satans. Pass auf, er will nicht, dass du glücklich bist. Wir haben also diese alten Feinde und die müssen wir überwinden, diese alten Feinde. Und diese Macht, deren wir Raum geben, also der Geist bestimmt es, da siehst du irgendwo etwas, hörst etwas, liest etwas, und da, wo du deine Aufmerksamkeit gibst, Lazarus, komm heraus, entweder du folgst dieser Stimme oder der anderen Stimme, ach, hier ist so schön, lass uns hier bleiben. Und ziehst die Decke noch höher rauf und schläfst weiter. Also du hast zwei Möglichkeiten, entweder in den Leinentüchern drin bleiben oder aus den Leinentüchern rauszukommen und auch dich sogar noch auswickeln zu lassen, wie beim Lazarus. Uns beherrscht immer das, wofür wir dir Erlaubnis geben. Und denk drüber nach, wofür gibst du in deinem Leben die Erlaubnis, den Schlüssel, den Zugang? Für Schwäche? Ach, ich bin so müde. Sag das nur zweimal. Und du wirst sehen, wie schlapp du wirst. Ich bin so müde. Ach, mein Gott, wenn es nur Feierabend wäre. Wie steht es in der Bibel? Der Schwache spreche, ich bin stark. Och, wir haben kein Geld, wir können uns nichts leisten. Und du wirst sehen, wie plötzlich dein Geld futsch ist, alles unter den Fingern zerrinnt. Oder du kannst sagen, ich bin reich, der Herr ist meine Hilfe, mein Versorger, mir wird nichts mangeln. Ich vermag alles, auch mit 10 Cent komme ich sehr weit, wenigstens bis zur nächsten Kreuzung. Wer und was beherrscht dich? Ängste? Weißt du, wir können von Ängsten uns beherrschen lassen. Es gibt eine ganze Menge Ängste. Und Hiob, von ihm heißt es einmal, er sagte selbst, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Was befürchtest du? Vor was hast du regelrecht Angst? Dass du arbeitslos wirst, dass du krank wirst, dass du angesteckt wirst von irgendetwas, dass du überfallen wirst. Weißt du, wovor du Angst hast, das zieht an wie ein Magnet. Deine Ängste ziehen Dämonen oder auch Gott an. Deine Ängste. Und deshalb hat Jesus, bevor er die Leute besucht hat und ihnen begegnet ist, oder auch die Engel, fürchte dich nicht. Weißt du, ist schon was ganz was anderes, wenn du dich nicht fürchtest. Fürchte dich nicht. Auch wenn 1000 auf der Seite und 10.000 auf der Seite fallen, dich soll es nicht treffen, Psalm 91. Fürchte dich nicht. Also, fürchte dich oder fürchte dich nicht. Du hast es in der Hand. Dem du glaubst und dem du zuhörst und vertraust. Oder du kannst sagen, Teufel, du bist ein Lügner, ganz dreckiger Lügner. Dir glaube ich kein einziges Wort. Und deshalb prüfe, wo die Ängste herkommen. Es gibt auch berechtigte Ängste. Also wenn ich den Kindern sage, bitte langt die Platte nicht an, die ist heiß. Das ist also eine berechtigte Angst. Aber wenn es eine unberechtigte Angst ist oder ein Fluch oder was weiß ich, wenn das unberechtigter Fluch ist, wird mich nicht treffen. Wir können fluchen, bis sie grün und blau sind. Also was, wenn es unberechtigt ist? Fürchte dich nicht. Auch das, wenn dir die angstfreie Zone nicht zusteht, wenn du kein Kind Gottes bist oder kein Vertrauen zu Gott hast, wirst du Angst haben. Dann kann der Heiland dir 100-mal sagen, fürchte dich nicht. Du wirst zittern wie Espenlaub. So, du bestimmst, wie es in deinem Leben aussieht. Deine Sinne, deine Wahrnehmung, ganz schlimm. Alles, was du wahrnimmst, weißt du, du kannst nicht vermeiden, dass etwas an dir rankommt. Aber du kannst vermeiden, was in dir reinkommt. Das, was rankommt, du kannst nicht vermeiden, dass du vergiftet wirst oder das Gift, das Bazillen und Viren durch die Luft schwirren. Aber du kannst vermeiden, dass du diese Dinge einatmest, einsaugst, einschlürfst. So, unser Geist, unsere Gedanken, die öffnen Türen oder schließen die Türen. Dem denket nach, heißt es einmal im Philipperbrief. Dem denket nach, was gut ist, ein Lob, etwas, was einen ermutigt. Dem denket nach. Wem und was denkst du nach den ganzen Tag? Prüf deine Gedankengänge. Was sind deine Gedanken? Dem denket nach. Also Gott kämpft um dich und der Teufel versucht dir, natürlich Gott auch, versucht dir Gedanken zuzuspielen. Informationen. Wenn du viel Nachrichten hörst, da ein Flugzeug abgestürzt, dort hat sich einer erhängt, dort wurde einer erschossen, dort wurde eine Bank ausgeraubt und so weiter. Und jetzt werden Steuern wieder schon erhöht und kommt wieder was. Und so, wenn du nur negative Nachrichten hörst, du wirst negativ gepolt. Hörst aber positive Nachrichten, am besten du hörst keine Nachrichten, das ist besser. Weißt du, wenn du etwas hören und erfahren solltest, das wird der liebe Gott dir schon sagen. Aber unsere Leute heutzutage hier bei uns hören viel zu viel Nachrichten und tratschen viel zu viel. Hast du schon gehört? Und weißt du, und jetzt hast du schon gehört, was du hören solltest oder was der Teufel dir einpflanzen sollte. Aber weißt du, wir sollten, wenn wir morgens aufstehen, wir sollten einander anrufen und sagen, hallo, guten Morgen. Du, ich habe heute Morgen in der Bibel gelesen, Psalm sowieso, das hat mich so aufgebaut. Glaub mir, das hat mir so Kraft gegeben, ich könnte jetzt Bäume ausreißen. Glaub mir, was dann da bei der anderen Person am anderen Ende passiert, dir wird auch Bäume ausreißen, dann sind schon ganzer Wald gerodet. Also wir sollen positive Gedanken ausstrahlen und Wort Gottes ist wie ein Same und Worte sind grundsätzlich wie Same. Und in jedem Wort steckt Kraft, Dynamik, wie ein Senfkorn. Deshalb, was hörst du? Gott kämpft um deine Seele, Satan kämpft aber auch um deine Seele und zwar ganz massiv heutzutage. Weißt du, da lesen die Leute, informieren sich, bilden sich und was kommt dabei raus? Unsere Unvollkommenheiten sind unsere Feinde. Also was sind unsere alten Feinde? Die kämpfen um uns, unsere Unvollkommenheit. Ich kann nicht alles. Keiner kann alles. Aber mit meinem Gott kann ich vieles. Sogar das Unmögliche. Also, du bist nicht vollkommen. Nobody is perfect. Niemand ist perfekt in dieser Welt. Aber mit Gott können wir zur Vollkommenheit gelangen. Und das sind unsere Feinde. Unvollkommenheit. Überall wirst du Staub finden. Überall wirst du Arbeit finden. Unser Leib ist noch nicht vollendet. Der Mensch ist ein unvollkommenes Wesen. Ob es glaubst du oder nicht. Wenn es ein Kalb kalbt, dann kann es schon bald nach kurzer Zeit auf alle vier Beine stehen. Aber du, ich brauchst ein ganzes Jahr, bis du mal krabbelst. So, der Mensch ist ein unvollkommenes Wesen. Kann nicht lesen, kann nicht schreiben, kann nicht sehen, kann nicht hören, richtig. Es muss alles entdecken. Und es entdeckt im Umgang. Mit wem gehst du um? Das ist deine Helfer, deine Entdeckungshelfer. Deshalb, unsere Unvollkommenheiten sind unsere Feinde. Aber ich verstehe das nicht. Weißt du, da sitzt du da vor einer Schriftstelle, vor einem Gedanken, vor einer Rechnung, vor irgendwas, weißt du, ich verstehe das nicht. Ich habe keine Antwort. Und wenn du sagst, dass du keine Antwort hast, dann hast du auch keine Antwort und wirst auch keine kriegen. Aber wenn du sagst, Herr, spreng meinen Horizont, erweitere meine Grenzen, Herr, hilf mir, dass ich das begreife. In der Bibel, im Jakobusbrief heißt es, wer Weisheit mangelt, der bitte Gott, dass er Weisheit bekommt. Also du kannst deinen Horizont sprengen. Du kannst von der Unvollkommenheit zu Vollkommenheit gelangen. Das ist unser Weg, unsere Bestimmung von Gott. Also du kannst in deiner Unvollkommenheit bleiben und noch mehr unvollkommener werden dabei. Wenn du da nicht rausbrichst, wirst du noch schwächer, noch elender. Unser Körper ist so anfällig, das ist also ein Problem. Das sind unsere alten Feinde, unser Körper. Von der Stunde der Geburt, da sind wir noch schön, hübsch und nett und ach, wie süß ist auch der Kleine, genauso wie sein Vater. Aber kurze Zeit später, da kommen die Runzeln, da gehen die Haare aus, da tut das weh und jenes weh und so weiter. Wir kommen gesund zur Welt und gehen krank aus dieser Welt. Oder gebrechlich. So, unser Körper ist sündig. Sehnt sich nach Sex, hasst oder es widerstrebt ihm, mache ich nicht, will ich nicht. Wir kommen alles in so Trotzalter und manche bleiben im Trotzalter. Wir werden so leicht süchtig, das ist schlimm mit uns Menschen, wir werden so leicht süchtig, egal was es ist. Wir sind Gewohnheitswesen, wir gewöhnen uns an irgendetwas, egal was, ob es alles kann zu Sucht werden, zu Leidenschaft, zum Götzendienst werden. Wir werden so leicht krank, da muss noch einer, wisst ihr, wenn man krank macht? Ich muss nur anfangen zu husten und ihr hustet alle bald. Wir werden angesteckt von diesem Virus. Lach und du steckst die Leute mit dem Lachen an. Wir sind Anstecker oder ansteckbar. Also wir werden leicht krank, wir altern schnell. Das ist unser Fleisch. Wir haben uns noch so viel vor und wir merken, das Leben geht langsam zu Ende. Ist es nicht so bei dir? Du hast noch so viel vor, was du noch alles machen wolltest und ist ja schon die Hälfte deines Lebens vorbei. Und oft macht der Körper nicht das mit, was wir wollen und sollen. Streikt, weil unser Leib sündig ist. Verdorben, dem Tod verfallen. Wir werden geboren, um zu sterben. Das ist die Wahrheit. Das ist die Realität. Wir müssen uns dieser Realität stellen, auch wenn wir noch so fromm sind. Ich habe noch niemanden gesehen, der das alles über sein Leben überlebt hat. Also ich kenne niemand, auch die, die gesagt haben, also ich werde den Herrn noch sehen wenn, und ich werde entrückt und so weiter. Ich kenne all die Leute, die sind alle gestorben nacheinander und sind sogar verzweifelt, dass der Herr nicht zu ihren Zeiten gekommen sind. Sogar damals, Petrus muss schreiben, der Herr kann nicht kommen, oder Paulus schreibt, der Herr kann nicht kommen, der Abfall muss noch kommen. Die ersten Christen haben schnell die Güter verkauft, schnell Gütergemeinschaft angefangen. Der Herr wird bald kommen, der ist auferstanden, in den Himmel gefahren, den Heiligen Geist geschickt, es geht Schlag auf Schlag. Von wegen. Weißt du, wir denken immer so menschlich. Weißt du, die meisten Leute, wenn du die Christen fragst, ich möchte entrückt werden. Ich möchte nicht sterben. Wer will schon sterben? Aber der Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Der Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Weil wir unter diesem Fluch sind und der Tod ist der letzte Feind, der überwunden wird. Lasst uns Realisten sein. Weißt du, und dadurch, wir siegen nicht, wir überwinden nicht oder wir sind nicht erfolgreich, weil wir nicht Realisten sind. Weißt du, wir leben da so im Jenseits zu viel oder zu viel in der materialistischen Welt Vergangenheit, entweder Zukunft oder Vergangenheit, aber wir sind nie richtig da. Deshalb ist es so wichtig, dass du hier bist, jetzt und heute. Wenn du an mich glaubst, sagt Jesus zu der Martha, dann ist es egal, ob du lebst oder stirbst, du bist des Herrn. Also Realisten bleiben, nicht nur auf die Entrückung warten. Weißt du, für mich ist die Entrückung gar nicht so was Besonderes. Ist nichts Außergewöhnliches. Ist schlimmer, entrückt zu werden, als zu sterben. Weißt du, wenn ich entrückt werde, klacks und du bist weg. Kannst dich gar nicht vorbereiten, kannst nicht Ade sagen, kannst die Dinge vielleicht nicht in Ordnung bringen. Aber wenn du so siehst und krank bist, und der liebe Gott macht es sehr schlau, er lässt dich krank werden, lange krank, so bettlägerig, eine ganze Weile, dann kannst du ein bisschen über dein Leben nachdenken. Dein Leben über hast du nicht die Zeit gehabt, darüber nachzudenken, warst immer aktiv und hast geackert und geschuftet. Aber jetzt liegst du da, guckst die Decke an, drüben ist nichts. Und dann kannst du nachdenken, was war der Sinn meines Lebens? War das wirklich, wofür ich gelebt habe? War das lebenswert? Was war uns weiter? Und dann kannst du mit Gott ins Reine kommen. Kannst du mit dir selbst ins Reine kommen. Kannst sogar mit Menschen ins Reine kommen. Guck mal, jetzt geht's mit mir nach Hause. Bitte, sei so gut, verzeiht mir. Wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, vergebt mir. Wenn eine Entrückung stattfindet, dann hast du für das alles keine Zeit mehr. Das ist ein Augenzwinkern und du bist weg. Also, meine Lieben, deshalb wartet nicht so sehr auf die Entrückung, auch wenn es biblisch ist. Es ist biblischer, schicke dich deinem Gott zu begegnen. Und das ist egal dann, mit Entrückung oder ohne Entrückung. Aber ich möchte es einfach Mut machen, unser sterblicher Leib muss verwandelt werden. Und wir werden von Tag zu Tag erneuert, sagt die Bibel. Tag zu Tag. Und wir sollen unsere Glieder begeben. Je mehr wir unsere Glieder hingeben, desto verklärter wird unser Leben. Und was kann ich mit meinem Körper machen? Ich kann mit meinen Händen dienen, mit meinen Füßen irgendwo hingehen, was hintragen. Mit meinen Gedanken kann ich mich ausdrücken, etwas weiter sagen, etwas weitergeben. Ich kann meine Glieder begeben. Und was ist der vernünftige Gottesdienst nach der Bibel? Die Witwen und die Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen. Also das ist wahrer Gottesdienst. Und das, was du für andere Menschen getan hast, das hast du für dich und Gott getan. Wie sammelt man Schätze? Indem man für andere Leute was tut, was gibt, auf andere Leute zugeht, andere Leute ermutigt. Gott kämpft um uns. Gott möchte, dass du das Gute in dieser Welt bringst. Dein Wille geschehe hier auf Erden, nicht im Himmel. Für den Himmel brauchst du nicht sorgen. Da sorgen andere Wesen, die Engel und so weiter. Aber du sollst für die Erde sorgen. Wir Menschen sind für die Erde geschaffen, dass wir die Erde unter der Herrschaft Gottes bringen, die Erde füllen mit der Herrlichkeit des Herrn. Alle Lande sollen voll seiner Ehre werden. Weißt du, die Menschen sollen deine guten Taten sehen und den Vater im Himmel preisen. Halleluja. Was der Mann tut, das macht. Gott segne ihn. Verstehst, das ist, nimm deinen Namen, kann seinen Namen einsetzen. Aber weißt du, die Menschen sollen deine guten Taten sehen, deine Aktivität sehen, nicht deine Passivität und deine Faulheit und Trägheit. Die Menschen sollen deine Aktivität sehen für Gott, aus Liebe, umsonst. Nicht wofür du bezahlt wirst, sondern wofür du nicht bezahlt wirst. Das ist, was bei dem lieben Gott zählt. Also Gott will unseren Leib erlösen, erlösen vom Egoismus. Aber wir sind solche Egoisten. Mein und mir und mich. Und uns. Gott will dich vom Egoismus erlösen. Und deshalb Das Ego und Gott, die kämpfen miteinander. Ich, nein. Weißt du, du solltest dein Ich durchstreichen und Gottes Ich auf den Thron setzen. Nicht ich. Ich will gesund werden. Aber frag, was will Gott durch dich machen? Vielleicht werden manche ermutigt, wenn sie dich sehen. Mensch, guck mal, die macht es immer noch mit Gottes Hilfe. Die geht immer noch mit Gottes Hilfe. Und die lebt immer noch mit Gottes Hilfe. Unser Leib soll verwandelt werden, Philipper 3,21. Umgewandelt. Und zwar so umgewandelt werden, dass die Menschen die Herrlichkeit Gottes an uns sehen. Nicht, dass wir so einen Heiligenschein kriegen. Die meisten Leute, die wissen gar nicht, wie man Gott verherrlicht. Weißt du, durch Demut wird Gott verherrlicht. Demut, Niedrigkeit, Bescheidenheit. Das sind diese Heiligenscheins. Die Scheine, die dich heilig machen. Heiligkeitsscheine. Demut, Sanftmut. Weißt du, du wirst beleidigt, geärgert, gekitzelt, gereizt und du bleibst still, lächelst. Oh, Gott segne dich. Praise God. Gott segne dich. Du machst dir nichts draus. Das ist, wie Gott verherrlicht wird, dass du dir nichts draus machst. Dass du so einen dicken Panzer hast, dass das alles abprallt. Die zeigen mit dem Finger auf dich und du sagst, danke Jesus. Und dann gehst weiter. Schüttelst den Staub ab, nimmst nichts mit. So, dein Leib soll umgewandelt werden, dass es gar nicht diese Sachen so dramatisch nimmt. Dein Ego. Bist du gestorben oder bist du noch nicht gestorben? Du kannst nicht auferstehen, wenn du noch nicht gestorben bist. Auch nicht entrückt werden, solange du noch nicht gestorben bist. Weißt du, wie man merkt, dass ob einer gestorben ist oder noch nicht gestorben ist? Man muss nur über dich was Negatives sagen. Wenn du aus dem Häuschen gehst, wenn du explodierst, wenn du gleich auf die Barrikaden gehst, wenn du gleich zum Gericht gehst oder gleich sofort ja, mit Steinen und Dreck wirfst und zurückschlägst, dann bist du noch nicht tot. Du bist aber auch noch nicht gestorben, wenn man dich lobt. Oh, schön. Wenn das bei dir so wie Balsam runtergeht. Oh, das tut mir gut, meine Seele. Herr, guck mal, sehen Sie, siehst du, die ja merken, dass ich was bin und was ich kann. Du bist nicht gestorben. Einem Toten macht es nichts mehr aus, ob man über ihn schimpft oder über ihn lacht oder ihn lobt oder ihn tadelt. Und wenn das noch da ist in dir, dann ist noch der alte Mensch da. Dein Ego, der lebt noch. Der alte Ego, der ist noch da. So, unser Leib muss so verwandelt werden, dass es uns nichts mehr ausmacht. Ist leichter gesagt als getan. Lass uns ehrlich sein. Lass uns ehrlich sein. Wir sind alles Menschen aus Fleisch und Blut. Wir werden damit immer zu kämpfen haben. Paulus, sogar unser lieber Bruder Paulus im 2. Korintherbrief, liest du das? Ich kann menschlich mich rühmen. Ich kann. Und so weiter, was ich alles gemacht habe. Weißt du, wenn du aufzählst, alles, was du gemacht hast, und dich lobst, wenn die anderen dich nicht schon nicht loben, aber dann fängst du dich selber an zu loben, was ich alles getan habe. Und so weiter. Paulus lobt sich, wie viel, was er ertragen hat. Ich könnte. Und was er war, dann schreibt er sogar noch im Brief, ich bin ein Pharisäer von Pharisäern, ich bin untadelig dem Gesetz nach, am 8. Tag beschnitten. Wenn du anfängst aufzusehen, was du alles bist, und was du alles getan hast schon, weißt, Gott weiß allein, was du getan hast und nicht getan hast. Und wenn du ehrlich bist, dann weiß Gott auch, warum du das getan und nicht getan hast. Brauchen wir gar nichts weitermachen. Also, gelassen sein, Jesus sagt, lernet von mir. Und was soll ich da von Jesus lernen? Eigentlich kann ich gar nicht viel von Jesus lernen, wenn ich ehrlich bin. Bitte seid nicht enttäuscht, wenn ich das sage, aber es ist wirklich wahr. Ich kann von Jesus nichts lernen, weil ich so wenig von ihm weiß. Ich weiß zwar sehr viel, aber dennoch zu wenig. Ich weiß nur eines, was Jesus ist. Ich war sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist alles, was ich von Jesus weiß. Sanftmütig und von Herzen demütig. Zum Verzweifeln. Was ist mit seiner Herrlichkeit? Was ist mit seiner Heiligkeit? Weißt du, sanftmütig und von Herzen demütig. Das war Jesus. Und da kannst du schon eine Menge lernen, sanftmütig und von Herzen demütig zu sein. Und das ist dieser Kampf Gottes um uns. Gott möchte uns sanftmütig machen. Ganz sanftmütig. Bescheiden. Demütig. Gott will sich durch uns verherrlichen. damit der Heilige Geist zum Zuge kommt. Unser Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Und das ist er, wenn wir sanftmütig sind. Wir sind so aufbrausend. Wir sind so eifersüchtig und so neidisch und so bitter manchmal und so weiter. Das alles muss raus aus unserem Leben. Wir müssen entgiftet werden. Und wisst ihr, deshalb ist manchmal gut, dass der liebe Gott uns in die Quarantäne steckt. Damit wir so richtig entseucht werden. Wir sind von alten Wesen, von Sünde oder sündlicher Natur so vergiftet. Da muss uns nur einer angucken, bösen Blick, wie man das so sagt im Volksmund, und schon sind wir beleidigt, denken wir sind verzaubert. Der böse Blick oder verflucht. Unser Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein, 1. Korinther 6, Vers 19. Wir sollen voll Geistes werden. Von Gott aus gesehen ist der Körper ein Geschenk Gottes und Gott möchte diesen Körper, dein Fleisch verwandeln. Dein Fleisch soll geistlich werden. Dein Fleisch soll göttlich werden. Dein Geist soll himmlisch werden. Das braucht mindestens 21 Jahre. Weißt du, wenn ich so angucke, Josef, 21 Jahre im Gefängnis und Potiphar oder Jakob, 21 Jahre beim Laban, lange Zeit, bis er das geworden ist, was Gott aus ihm machen wollte. Moses, das war ein ganz schlimmer, der ist gleich 40 Jahre in die Wüste geschickt worden, damit der Moses wird, ein Führer Gottes, ein Mann nach dem Herzen Gottes, geduldig, er war geduldig. Und doch ist ihm der Gaul noch durchgegangen. 6-mal hat Moses Fehler gemacht. Und das, was er immer, wenn Gott was gesagt hatte, widersprochen. Obwohl er schon 40 Jahre in der Wüste war. Hat es nicht gereicht. Bei manchen reichen 80 Jahre nichts. Und jetzt ist er schon so lange da, bis er das Volk Gottes führen darf und kann. Von Gott aus gesehen, auch wenn der Körper böse ist, Gott will unseren Körper heiligen. Und zwar durch und durch. Er will unseren Körper heiligen und unser Körper so durchdringen, dass der Körper dem Willen Gottes untertan ist. Dass der Körper nicht rebelliert. Wenn Gott sagt, geh, dann geht er. Wenn Gott sagt, komm, dann kommt er. Wenn Gott sagt, tu, dann tut er. Das ist also dieses Durchheiligen, dass der Körper dem Geist und der Seele nicht widerspricht. Deine Gebete können nicht erhört werden. Du kannst viel beten, wenn nicht Seele, Geist und Leib eine Einheit werden. In der Heiligen Schrift heißt es, wo zwei oder drei eins werden und was sie bitten, wird es ihnen gegeben werden. Wenn deine Seele Gott liebt und Gott preist und Gott verehrt, aber dein Geist nicht mitmacht, dann nützt das nichts. Wenn dein Geist Gott lobt und preist und Gott dienen und Gott folgen will, aber deine Seele und dein Körper nicht mitmachen, kommst auch nicht weit. Oder dein Körper braucht jetzt Geld, braucht jetzt gute Arbeit, dein Körper braucht jetzt ein Partner, ein Freund oder was weiß ich, was Irdisches, aber deine Seele und dein Geist nicht mitmacht, kannst beten, so viel du willst, es kommt nicht. Deshalb die Einheit Seele, Geist und Leib. Nicht nur drei Leute. Wie willst du drei Leute zusammenkriegen, wenn du nicht einmal dich selbst zusammenkriegst und zusammenreißt und zusammenbringst? Weißt du, du merkst, wie schwierig das ist, Seele, Geist und Leib zusammenzubringen. Und dann brauchst du ja drei nicht mehr suchen. Wenn du eins geworden bist, mit dir selber, mit deinem Geist und deiner Seele und deinem Körper, dann kannst du bitten, was du willst, es wird geschehen. Das ist, was in der Bibel heißt. Es hätte auch 30 und 40 sein können, aber nein, Jesus hat gesagt, zwei oder drei. Will dein Körper das, was deine Seele will? Will deine Seele das, was dein Körper will? Will dein Geist das, was Seele oder Körper wollen? Geheiligt werden. Gott will deinen Körper zu seiner Ehre haben. Das ist dieser geheiligte Leib. Mit deinen Gliedern sollst du Gott verherrlichen. Weißt du, wenn Gott sagt, gib den Zehnten, da fängt schon an das Kriterium oder der Skandal. Weißt du, wenn Gott sagt, gib den Zehnten oder gib da den Armen oder gib da dort und dort. Nee, das ist mein Geld. Also, wenn ich Zehnten gebe, fehlen mir schon 10% von meinem Einkommen. Und schon hast du ein Problem. Gott sagt, tu das. Oder gebt ihr ihnen zu essen. Weißt du, es ist so schön zu beten, dass die aus Amerika dann eine große Spende schicken und die helfen dann, jemanden zu unterstützen. Aber Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Wartet nicht auf Bruder Sam. Das kannst du machen. So, es kommt immer darauf an, welcher Kraft uns leitet, das Gute oder das Böse, und ob wir dem Guten oder dem Bösen gehorchen. Weißt du, nicht alles Gute ist gut und nicht alles Böse ist böse. Halt es auch auseinander. Geschwister, ist so wichtig. Manches, du denkst, es ist gut, das ist böse. Und manches, du denkst, es ist böse, ist gut. Verstehst du das, was es ist? Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und deshalb, es gibt manchmal negative Sachen, die sind gut für dich. Zum Beispiel Befürchtungen, Angst. Du hast etwas, nein, das ist zu gefährlich, muss ich aufpassen. Das könnte Sünde sein, ich könnte Fehler machen. Und das kann sogar, diese Furcht kann zu was Gutem sein. Oft ist es so, dass dein Körper sich weigert, wenn Gott was sagt. Oder deine Seele sich weigert. Oder dein Geist sich weigert. Weißt du, dann hast du so viele Argumente. Weiß nicht, ob du schon sowas durchgemacht hast, aber ich mache das ständig durch. Das ist meine Anfechtung. Da denke ich, nein, so und so und so und so, in alle möglichen Richtungen. Und wenn Gott redet, solltest du ganz spontan sofort handeln. Denn wenn du anfängst zu argumentieren, da vergisst du es wieder. Weißt du, der Teufel ist so einer, der gerne argumentiert. Der gerne so dich in Diskussionen verwickelt, und zwar dein Geist. Dann die Seele sagt dem, Gewissen sagt dem dir so und die Meinung der Leute sagt es so und deine Erfahrung sagt es so. Wem willst du glauben jetzt? Der Erfahrung, dem Geist, also deinem Verstand oder deinem Gewissen? In meiner Bibel steht sogar, dass Gott größer ist als dein Gewissen. Manchmal musst du vielleicht sogar über dein Gewissen hinausspringen und am Sabbat Körner ausraufen und essen, und obwohl das vielleicht verboten ist, diese Erntearbeit, also diese Erntearbeit. Du musst Dinge tun, die vielleicht ein Tabu sind, aber sonst überlebst du nicht. Also du musst nicht nur auf dein Gewissen hören, du musst auf Gott zu hören lernen. Und das ist sehr schwer. Wer beeinflusst dich? Wer bestimmt dich? So, der Körper will sich gerne gehen lassen. Also der Körper ist so ein Faulpelz. Gott möge Gnade schenken. Du musst für deinen Körper mehr beten, als du denkst. Dein Körper braucht Gebet. Deshalb auf Kranke soll er die Hände legen. Der Körper braucht eine extra Behandlung. Nicht, dass du für deinen Geist oder Seele groß beten musst. Nein, der Körper ist so hilflos, so faul, so träge, so lässig. Er möchte einfach nur genießen. Er möchte am liebsten in Schlaraffenland leben. Das Schlaraffen, wo nur alles, ja, wo überall bedient wird und so weiter. Schlaraffenland, das ist so das Reich Gottes für ihn, Schlaraffenland. Aber das ist nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist kein Schlaraffenland. Und wir müssen uns bekehren von dieser Fantasie, von dieser Vorstellung, dass wir, wenn wir Gott dienen, dass wir im Schlaraffenland sind. Da sind wir noch weit entfernt davon. Selbst im Himmel bist du nicht im Schlaraffenland. Wenn du ins Reich Gottes kommst, wir werden mit Christus regieren. Also regieren ist schwere Arbeit. Geld verwalten, die Engel verwalten. Weißt du, wir werden mit Christus regieren. Also so einfach macht ihr den Himmel nicht vor. Und so weiter. Wir werden mit Christus auf dem Thron sitzen und regieren. Da siehst du, wie schwierig es ist heute, als Regierungsbeamter irgendwo zu sein oder hier in unserem Parlament. Wir werden mit Christus regieren, Leute. Und das ist so schwer. Und das muss jetzt gelernt werden. Wie regiert man mit Christus richtig? Oder wie regiert man überhaupt? Du kannst nicht mal dein kleines Reich verwalten. Wie willst du die Engel verwalten? Und die Planeten verwalten, die Galaxien verwalten? Wie willst du den Kosmos verwalten, wenn du nicht einmal dich selbst im Griff hast? Und deshalb eine Frucht des Heiligen Geistes ist Selbstkontrolle. Diese zwei Mächte, Gott will dich haben, diese Mächte streiten um dich. Wer kontrolliert dich? Und wir sind hier in der Schule, in der Ausbildung, Selbstkontrolle. Und Gott lehrt dich Selbstkontrolle, nicht der Teufel und auch nicht Gott, Selbstkontrolle. Und wenn du dich selbst im Griff hast, dann kannst du sagen, Herr, bitte hilf mir, das, was ich nicht kann, das musst du mir machen. Ohne dich kann ich gar nichts und so weiter. Aber wenn du keine Selbstkontrolle hast, weißt du nicht, wo du dran bist, was dir fehlt und was du brauchst. Der Körper, der arme Kerl, bet viel mehr für deinen Körper. Bet für deine Füße, Hände, Augen, Ohren, Mund. Ist ein ganz großes Problem, dieses Mundwerk. Es schnattert zu viel. Es redet zu viel Dummheiten. Mit deiner Zunge wirst du gerechtfertigt oder verdammt. Die schlimmsten Sünden sind die Zungensünden. Die schlimmsten Sünden sind die Zungensünden. Die Zungenredner sind die schlimmsten. Also die verkehrt reden und die nicht reden, was Gott will, und nicht reden, was der Geist gibt, auszusprechen. Zungenreden ist also das sagen, was der Geist sagt. Und deshalb, was babbelst du den ganzen Tag? Überleg einmal. Denn du wirst, Tod und Leben liegt auf der Zunge. Zunge ist so wie ein kleines Ruder an diesem riesigen Ozeandampfer. Und lenkt die Schiffe. Was sprichst du den ganzen Tag? Wenn du so im Auto unterwegs bist, in der U-Bahn oder im Wald spazieren gehst, was sind so deine Selbstgespräche? Und mit Selbstgesprächen fängt alles an. Hier, du führst ein Selbstgespräch. Ah, wir machen das so und wir machen das so und die anderen machen nachher das andere und so weiter. Selbstgespräche. Was sind deine Selbstgespräche? Und du wirst bestimmt nicht von dem Gespräch, was du aussprichst, sondern du wirst viel mehr bestimmt, als du glaubst, von den Selbstgesprächen. Was du so in deiner Mansarde so vor dir hinbabbelst. Und deshalb ist es wichtig, dass du anfängst zu beten, nicht babbelst. Und wirres Zeug sprichst. Und dann wunderst dich, dass du wirres Zeug auch nachher erntest. Unsere Zunge ist so eine starke, mächtige Waffe. Und die Teufel wollen unsere Zungen gebrauchen. Der Teufel möchte, dass wir das aussprechen. Aus dem Herzen und aus dem Mund, also nicht was zum Mund reingeht, sondern was vom Mund ausgeht, das ist, was uns verunreinigt. Worte, Gedanken, Sünden, Beleidigungen. Und viele beleidigen sich selbst, brechen ihr eigenes Rückgrat, reden negativ über ihre Familie, nicht draußen, aber für sich selber. Selbstgespräche. Was sind deine Selbstgespräche? Denk drüber nach. Mach mal Buchführung oder fasse deine Selbstgespräche mal so auf Band. Du wirst verblüfft sein, was du zusammenschnatterst. Und dann, das ist Saatgut. Deine Selbstgespräche sind der Same, der dann aufgeht und nach 3 Wochen erntest du das. Du beneidest jemanden und sagst, Mensch, wie können die sich, wie machen die das? Und schon denkst du oft an die anderen, was sie alles haben und du nicht hast. Du vergleichst dich mit anderen. Ja, guck mal, die machen das, die können das. Und sagst noch deinem Mann oder deiner Frau. Bist eifersüchtig auf andere. Oder du fühlst dich von ihnen behindert. Vielleicht im Geschäft, wo jemand dich mobbt. Und du siehst also, es gibt so viele Feinde. Oder du sagst, der Herr liebt mich. Halleluja, ich bin ein Liebling Gottes. Und dann stehst du vorm Spiegel und sagst, guck mal, das ist der Mensch, den Gott liebt. Das ist der Mensch, dem Gott Gutes erweisen will. Das ist der Mensch, mit dem Gott noch was vorhat. Und versuch einmal positiv über dich in deinen Selbstgesprächen zu reden. Positiv in deinen Selbstgesprächen zu reden. So wie man sich fühlt, so wird man. Deshalb fang dich an, gut zu fühlen in Gott. Gut zu fühlen im Geist, dein Körper. Und sag, Körper, guck mal, ihr seid doch so schön. Gott hat euch so wunderbar geschaffen. Und auch wenn das manches noch nicht vollkommen ist, aber der Vater im Himmel wird uns vollenden. Wir sind noch nicht vollkommen, aber wir sind auf dem Weg zur Vollendung und Vollkommenheit. Du wirst umkämpft, umringt von diesen Mächten. Und du kannst dich entscheiden, dies, was du dem hörst, oder den Dämonen hörst. Dem, was Gott sagt, oder was die Teufel dir erzählen. Wenn ein Mensch kämpft, so kämpft er nicht gegen die anderen so groß, sondern meistens gegen das, was in ihm drin ist. Du ärgerst dich über die anderen. Mensch, das Kind könnte nicht da. Und dann schimpfst du, anstatt zu sagen, Herr, segne. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die sind alle blöd und alle dumm und alle faul. Vater, vergib ihnen. Bitte Gott um Vergebung für die Dummheiten, die dich ans Kreuz schlagen. Wie diese Römer da. Oder die dich verraten. Stell dir mal vor, ist doch, wie schwierig das ist, für die Verräter zu beten. Aber dass du dich ärgerst, die anderen spüren das nicht. Die merken das gar nicht, dass du dich ärgerst. Denen geht es sauwohl. Aber du, oh, du kochst, der Blutdruck steigt auf 250 oder 300, 350, 400. Und dann wirst du rot Und da kommt das Blut schon aus der Haut raus, bricht schon durch und aus den Ohren. Und dann ist das Herzinfarkt. Weißt du, dass du dich ärgerst, das ist das Problem innen drin. Das da kocht das alles. Sauer und bitter. Und du siehst immer, wir Menschen sind so angelegt, dass wir immer den anderen sehen. Nicht, was wir sind in Ordnung, bei uns stimmt alles, aber der andere ist so böse. Wir sehen immer den Splitter in dem Auge des unseren Nachbars. Wir sind so angelegt, dass wir immer, was die anderen sind. Aber dass wir auch komisch sind, dass bei uns auch was nicht stimmt oder nicht stimmen könnte, das fällt uns nicht ein. Wir kämpfen also immer in uns gegen die anderen. Die anderen sind schuld, die Eva. Hättest du, lieber Gott, mir die Eva nicht geschaffen, dann wäre ich nicht aus dem Paradies vertrieben worden. Aber was ist? Die Eva. Und die Eva, die Schlange. Und ich weiß nicht, auf wen die Schlange die Schuld geschoben hat, wahrscheinlich auf den Teufel, dass der Teufel in sie gefahren ist. So, es sind immer die anderen schuld. Oder die Konkurrenz. Für dich sind immer die anderen eine Konkurrenz. Und du vergleichst dich mit den anderen und schneidest immer schlechter ab. Du kannst dich vergleichen mit wem du willst, du wirst immer schlechter abschneiden. Und das sind die inneren Probleme. Deshalb hör auf, dich zu vergleichen und hör auf, dich zu ärgern. Dann kannst du in Frieden leben. In dem inneren Frieden. Gott hat den Menschen zuerst mal allein geschaffen. Lies mal, wir haben ja zwei Schöpfungsberichte in der Bibel. Und das war nicht gut. Natürlich, der Adam hat gejammert. Herr, das ist nicht gut. Was soll ich? Die alle haben einen Partner. Ich habe keinen Partner. Und dann hat Gott das nicht gut gemacht. Und das ist auch nicht gut. Hätte die Eva nicht geschaffen, hätten wir heute Frieden. Wären heute noch alle im Paradies. Dann wären happy. Es war nicht gut. Als er dann den anderen oder die andere geschaffen hatte, dann hat die andere dem das Leben schwer gemacht hat. Du, mein Lieber, du hast mich da hineingebracht. Du bist schuld. Du siehst also, zuerst jammern wir. Ich weiß nicht, der liebe Gott hat ein ganz schweres Amt. Er kann niemand recht machen. Macht der Sonnenschein, die Bauern regen sich auf, wir brauchen Regen. Schickt der Regen, die im Urlaub brauchen Sonnenschein. Und so ist der liebe Gott in Schwierigkeiten. Wegen den anderen hat er Paradies verloren. Wegen den anderen musste er raus aus dem Paradies. Wegen den anderen, immer wegen den anderen. Und du leidest auch wegen den anderen. Und deshalb ist die Frage, wie gehst du mit den anderen um? Gott kämpft um dich und Gott schickt in deinem Weg jetzt jemand anders. Und wenn du mit dem anderen fertig bist, kriegst du jemand anders. Glaub nicht, dass du fertig wirst mit deinen Problemen. Irgendjemand kommt vorbei und wird dich beleidigen oder belästigen. Auch im Glauben. Du brauchst den anderen. Der Adam war nicht zufrieden, dass er allein war. Jetzt hat er jemand gekriegt. Du brauchst jemand, der dir das Evangelium bringt, der für dich betet, der dir predigt. Glaube kommt aus der Predigt, Predigen aus dem Wort Gottes. Das Wort Gottes wird gepredigt durch die Prediger. Andere müssen dir dienen. Wie auch immer. Du wirst als Mensch nicht fähig, auf dich selbst allein gestellt zu sein. Du brauchst immer den anderen. Also, wir brauchen den anderen. Aber jetzt, wie lebe ich? Wie gehe ich damit um? Und der Teufel ärgert dich immer mit den anderen. Den Geschwistern der Gemeinde. Die riechen nach Knoblauch. Oder nach einem komischen Parfüm. Weißt du, und die anderen immer. Die gehen mir auf die Nerven. Die anderen. Und du siehst, Gott testet dich jetzt immer mit dem anderen. Das ist also, wie die Versuchung ist. Ob du jetzt demütig bist, sanftmütig oder ärgerlich. Gott kämpft um dich. Und jetzt ist das dein Fleisch, dein altes Wesen, deine alte Natur. Du möchtest allein auf der Welt sein. Weißt du, die meisten Leute möchten bei jeder Beerdigung die Leiche sein und bei jeder Hochzeit die Braut. Immer so. Ganz wichtig, vorne an, das Fleisch will immer so im Mittelpunkt stehen. Und jetzt, wie entscheidest du dich? Wem gibst du recht? Welche Seite hat Zugang zu dir? Keine Armee kann von See aus in ein Land eindringen. Keine Armee, also die Schiffe können nicht in ein Land eindringen, es sei denn, sie haben einen Brückenkopf angelegt. Irgendjemand verrät sie, irgendjemand macht die Tore auf. Also eine Armee kann vom See aus niemand erobern. Deshalb, die Versuchung könnte bei dir nichts anhaben. Das Böse könnte nichts anhaben, wenn da nicht etwas in dir drin wäre. So ein Brückenkopf. Das ist dein Gemüt. In deinem Herzen irgendwie. Ja, ich. Und so gackst du da. Ich. Dieser Brückenkopf. Da ist so ein Stück dieses Ego. Dein Fleisch ist dieser Brückenkopf. Das, was dann die Tür aufmacht für den Feind in deinem Fleisch. Du bist dein eigener Kerkermeister. Du kannst die Tür nur von innen aufmachen. Aber wer hat es angelegt, diesen Brückenkopf? Wer hat den Feind in mir rein transportiert? Weißt du, wie das trojanische Pferd. Wer hat es in mein Leben das hineingebracht? Wie kam das sein? Das ist eigentlich schon von Geburt an. Das Herz des Menschen ist böse von Jugend an. Kannst machen, was du willst, kannst sagen, was du willst, kannst glauben, was du willst. Aber es ist so. Was macht den Menschen so ansprechbar für die Sünde? Er lebt in einer materiellen Welt. Alles ist sichtbar. Und er geht nach dem, was er sieht. Nach dem, was er hört. Nach dem, was er Lust hat. Weißt du, wir werden so von der Lust getrieben. Und in der Bibel heißt Augenlust. Du siehst, guck mal, die haben das, die können das, die werden das. Wie geht's doch den Gottlosen so gut? Sogar ein frommer Mann, ein Dichter, Beter, Psalmist. Wie geht's doch den Gottlosen so gut? Denen geht's jeden Tag besser. Und mir, Gerechten, ich muss so viel leiden. Wir Menschen gehen nach Tradition der Väter, was wir so gewohnt sind. Wir sind Gewohnheitstiere. Es ist tief in unserem Unterbewusstsein drin. Da sitzt was drin. Vom Vater, Mutter, Großvater, Großmutter. Unser Charakter, unser Temperament. Das sind diese Brückenköpfe in unserem Leben. Unser Temperament, Charakter, Neigungen. Natürlich auch diese Verbote. Und ich habe eines festgestellt, je mehr du verbietest, desto interessanter ist die Sache. Das Verbotene ist so interessant, mal zu sehen, wie das funktioniert. Dann ist noch deine Neugier. Wir Menschen sind unheilbar neugierig. Ich möchte genau wissen, wie das funktioniert. Ich möchte genau wissen. Und die meisten Leute sind süchtig geworden, indem sie mal ausprobiert haben und dann nicht mehr davongekommen und losgeworden sind. Der Mensch will sehen, entdecken. Und zwar, warum? Weil er vom Baum der Erkenntnis gegessen hat. Und weil er vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, zwei Mächte streiten jetzt um dich. Du möchtest jetzt genau wissen, was ist am 6 dran? Was ist an diesem 6 und an jenem 6 dran? Was ist an der Droge dran und was ist an der Droge dran? Was ist an dem Gewächs dran und was ist an jenem Gewächs dran? Wir haben vom Baum der Erkenntnis gegessen. Das wollen wir jetzt genau wissen. Alles ausprobieren. Und der Mensch muss seine eigenen Erfahrungen machen. Gott glaubt er nicht, jetzt muss er seine eigenen Erfahrungen machen. Ausprobieren. Auch im Geistlichen. Der Mensch prüfe es. Also wir haben vom Baum der Erkenntnis gegessen. Jetzt sind wir gefordert, herausgefordert, zu testen, zu untersuchen, zu erforschen. Ist das wahr? Stimmt das, was Gott gesagt hat? Sieh, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt bin ich bei euch. Er will alles selbst erfahren, aber so lange ist dein Leben gar nicht, dass du alles selbst durchmachst und erlebst und erfährst. So viel Lehrgeld hast du gar nicht, was du zahlen solltest und könntest. Er ist unheilbar, neugierig, will genau wissen, genau verstehen. Und doch ist der Mensch so begrenzt. Und das ist, was in dir streitet. Dein Fleisch will wissen. Geist, ist es so? Seele, ist es so? Gefühl, ist es so? Du willst alles durchleben, durchmachen. Aber der Weg über die Zunge ist kurz, steht in Sprüche. Und oft ist der bittere Geschmack nachher da. Du siehst dann die Eva. Und dann ist plötzlich gehen ihnen die Augen auf. Ich habe es erkannt, aber zu spät. Und weißt du, was sie erkannt haben? Dass sie nackt sind. Dass sie nichts sind. Dass sie hilflos sind. Dass sie verloren sind. Das ist, was sie erkennen. Und genau der Mensch, wenn er zu seiner Erkenntnis durchkommt oder sein Licht bekommt, in einer Sache Durchblick bekommt, merkt er, das ist alles nichts. Denk nur an Karriere, du erreichst vieles. Und wenn du dann oben auf dieser Karriereleiter bist, war das wirklich alles? Denkst, bis du volljährig bist und dann bist du endlich volljährig. Meine eigene Tochter, als sie 18 war, heulte. Sage, Lilian, warum weinst du? Sagte, Ich habe mir die Volljährigkeit anders vorgestellt. Jetzt kannst du das und das und so weiter. Aber sie war enttäuscht, dass es nichts Besonderes war. Du hast es erreicht. Bei mir war es geistlich auch so, nach meiner Taufe. Ich war so enttäuscht nach meiner Taufe. Ich stand im Spiegel, guck, kein Heiligenstein. Ich war so frustriert. Ich habe gedacht, bei der Taufe oder nach der Taufe, da kommt die Taube bei Jesus und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Nix. Ich weiß nur eines von meiner Taufe, was noch passierte. Dann hat der Pastor den Stöpsel da rausgezogen und dann das Wasser gegluckert. Und das war das Letzte, was ich noch von der Taufe weiß. Ich war der Letzte, das gluckert und so gluck, 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 gluck. Aber kein heiliger Schein. Nicht, dass ich strahle jetzt. Ich bin nass gewesen zwar, aber das war auch alles. Weißt du, wir stellen uns vor und du hast etwas erreicht und dann fragst du, ist das wirklich alles? Wir haben vom Baum der Erkenntnis gegessen. Gott kämpft um dich und deshalb er versucht, dich immer weiterzubringen. Weißt du, das ist nicht alles, mein Kind. Verschließ jetzt die Augen nicht vor der Wirklichkeit, sondern ich habe noch mehr für dich zu geben. Und du denkst, du hast es erlebt, oder du musst es nicht alles erleben, was du erlebst. Die Bibel sagt, Paulus sagt einmal, mir ist alles erlaubt, aber es frommt mich nicht alles, bessert mich nicht alles. So, du kannst auch Abstriche sagen, ich brauche das nicht alles, ich konzentriere mich auf das Wesentliche, auf Gott. Gott kämpft um dich, das Gute kämpft um dich, das Richtige, das Wahre. Das andere, das hast du jetzt alles. Du weißt, was Fleisch ist, was Sünde ist, was Pessimismus ist, was Depression ist, das weißt du. Da musst du jetzt nicht dich informieren. Aber das, was noch kommt, Herr, ich will dich begreifen, dass ich nur dich kenne. Und Paulus sagt nicht, dass ich ergriffen hätte, ich bin ergriffen. So, du weißt, was die Hölle ist. Ein Schwuler kam zu mir, sitzt bei mir in der Seelsorge, wir reden, er will mir sein Herz ausschütten. Und er sagt, Bruder Matthäus oder Herr Matthäus, Sie brauchen mir nichts über die Hölle sagen. Ich mache die Hölle durch. Vor 30 Jahren ein Jesuitenpriester. Ich mache die Hölle durch. Ich weiß, was die Hölle ist. Sie brauchen mir gar nichts von der Hölle sagen. Du weißt, was Krankheit ist und was Armut ist, was Leiden ist. Du weißt, was Traurigkeit ist. Das musst du nicht mehr durchmachen. Und suchen. Suche das, was droben ist. Darum, was wohl lautet, was ein Segen ist, such das, was oben ist. Du weißt, was Gebundenheit ist und wie schwer man von der Gebundenheit wegkommt. Du weißt, was Hass und Neid und Bitterkeit ist. Das musst du nicht mehr lernen. Lerne das Gute jetzt. Dem Guten jage nach. Du weißt, was Einsamkeit ist, was Verlust ist, was Schande ist. Jage dem, was droben ist. Deshalb sagt die Bibel, trachtet nach dem, was droben ist. Das liegt an dir. Trachtet nach dem Reich Gottes. Das liegt an dir. Das macht nicht der liebe Gott. Ich möchte dir einfach helfen, dass du das verstehst. Wir Fromme, wir Christen, wir Gläubige, wir Pfingster vor allem. Ja, das macht alles der Herr. Das macht alles der Herr. Vergiss es. Der Herr macht gar nichts. Ich muss trachten nach dem, was droben ist. Ich muss trachten nach dem, was gut ist. Ich muss trachten nach dem, was rein ist. Ich muss trachten nach dem, was ewig ist. Ich muss trachten nach dem, was heilig ist. Mich konzentrieren auf das Wesentliche, was von Gott ist. Und dann gibt der Herr, wenn ich trachte, wenn ich genau hingucke, weißt du, wenn ich anfange zu schauen, ich werde umso mehr sehen. Wofür du kein Auge hast, wirst du nie sehen. Aber du musst den Blick auf das Wesentliche richten. In dem Moment, wo du den Blick auf den Herrn richtest, da kommt ein Stern zum anderen, plötzlich ist der Himmel voller Sterne. Trachtet. Wenn du ein Bedürfnis hast, fang an, nach Gott zu trachten. Ich habe mal ein Audi gekauft, 100. Und zwar, das war ein Sonderangebot, gelbes Auto, habe ich zu meiner Frau gesagt, kein Mensch, es ist nur Post, der solche Autos fährt, so gelbe Autos. War also Sonderaktion und ich kaufe, weil es günstig war, kaufe diesen Audi 100 und kein Mensch fährt so ein Auto. Weißt du, das ist Schande, was zu fahren, aber es ist günstig, es ist neu, ich kaufe das trotzdem, mehr Geld habe ich nicht als dafür, habe gekauft. Und ich bin nur ein paar Wochen mit dem Auto gefahren, auf der Straße habe ich nur noch gelbe Autos gesehen. Weißt du, was dich beschäftigt, das siehst du auch. Wenn dich Sünde beschäftigt, wenn dich Sex beschäftigt, wenn dir Geld beschäftigt, wenn dich Religion beschäftigt, du siehst überall Religion. Ah, die sprechen von Gott. Das, was dich beschäftigt. Und ich möchte dir einen Tipp zur Beschäftigung geben. Beschäftige dich mit Jesus, dem Heiligen Geist und Gott Vater. Rede davon, beschäftige, und du wirst überall, an jeder Ecke wirst du Jesus sehen, an jeder Ecke wirst du den Heiligen Geist sehen, an jeder Ecke wirst du Gott Vater sehen. Aber wenn du dich mit Dämonen beschäftigst, ich sag dir auch, du wirst an jedem Kreuzung einen Dämon sehen und gleich fünf vielleicht. Oder wenn du Schwierigkeiten, wenn du dich mit Schwierigkeiten beschäftigst von morgens bis abends und mit Mangel, was du nicht hast, es stimmt, dass du nichts hast. Aber deshalb musst du nicht den ganzen Tag dich damit beschäftigen. Du sagst morgens, lieber Heiland, ich brauche heute 100 Euro. Und dann ist es okay, dann weißt du. Und du musst nicht betteln. Wir sind ja keine Bettler, wir sind erlöst von Bettelei. Du sagst einmal dem lieben Gott, was dir fehlt, und dann er ist nicht schwerhörig. Aber womit du dich beschäftigst, das wird ein Skandal bei dir und kommst nicht mehr raus, nur noch Schwierigkeiten, nur, der will Rechnung und der will Geld und der will das und so weiter. Wenn du dich mit irgendwas beschäftigst, du wirst plötzlich nur noch diese Dinge sehen. So wie es mir mit dem gelben Auto. Aber ich habe mich abgefunden. Beschäftige dich mit dem Guten. Weißt du, beschäftige dich mit dem Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und du wirst sehen, plötzlich sind diese Dinge so reell für dich. Und schau nach oben. Und plötzlich kommen diese guten Sachen zu dir. Gutes und Barmherziger wird dir plötzlich folgen im Zuge Gottes. Beschäftige nur mit der Krankheit. Ich sag dir, du kriegst Krebs und Geschwüre. Du sollst aufhören, dich zu beschäftigen mit negativen Sachen. Als Pastor, junger Pastor, ich bin schon viele Jahre her, über 30 Jahre, ich habe eine Gemeinde und da haben Leute Krebs gehabt damals und die kamen in die Seelsorge und ich wollte mich mit dieser Sache ein bisschen vertraut sein, was ist das und so weiter. Dann kaufe ich mir zwei Bücher, 70 Mark haben das damals gekostet, viel Geld. Für mich war es viel Geld auf jeden Fall, diese beiden Bücher. Ich lese und ich beschäftige und streiche und male immer die Bücher gerne an. So und lese und dann heißt es, wie entdecke ich Krebs und wie finde ich Krebs und da heißt es, und hier mit Lymphknoten und Drüsen und denke, um Himmels Willen, ich habe einen Knoten. Wirklich. Ich habe meine Frau gesagt, guck mal, bei mir, lang du mal hin, ich habe einen Knoten. Und für mich war klar, ich habe Krebs. Am zweiten Abend kam es auch nach ein paar Stunden. Ich stand nur noch da, habe meiner Frau gesagt, ich werde bald sterben, war aber nur 28 Jahre alt. So, also ich habe Krebs gehabt. Also wirklich, in der Gemeinde, ich habe die Ältesten gerufen, sie sollen mit mir beten, die haben mich mit Öl gesalbt, ist nicht weggegangen, ist noch schlimmer geworden. Und dann haben die Leute erzählt, Bruder Matu, das hat Krebs, noch so jung, und hat Krebs. Und wirklich, es war ganz schlimm, es ging über Wochen, Monate, ich war beim Arzt, hat alles gestimmt, genauso wie es im Buch drin steht. Dann hat jemand gesagt, vielleicht hast du Sünde begangen, vielleicht musst du Sünden bekennen. Ich habe wirklich ausbekannt beim Seelsorger, was mich beschäftigt haben könnte, auch nicht weggegangen, nicht geholfen. Ich war verzweifelt. Und in meiner Familie gesagt, wir haben damals zwei Kinder gehabt, euer Papa wird bald sterben. Das hat Krebs. So fängt's an, steht im Buch drin. Und dann plötzlich habe ich gesagt, Herr, was habe ich falsch gemacht? Ich will dir noch dienen, ich will alt werden und will dein Werkzeug sein. Was habe ich falsch gemacht? Gott kämpft um dich. Gott will dich ganz für sich haben. Und dann habe ich Knie und dann hat eine Stimme zu mir gesagt, und das war ein Schlüsselerlebnis für mich, seit wann hast du das? Seit wann ist das bei dir so? Seit wann hast du diese Knoten? Ich bin schon so gelaufen, halbe Engel. So laufe ich. Und immer wieder mit dem Gedanken, du wirst bald sterben. Das beginnt im Körper so und dann streut es im Körper, dann fällt alles zusammen. Seit wann hast du das? Und dann war für mich ganz klar, seitdem ich die zwei Bücher geholt habe. Das konnte ich die Zeit zurückverfolgen. Vorher war ich gesund, habe nichts gefehlt, habe andere Leute beraten und anderen Leuten gedient und jetzt bin ich selbst in der Patsche. Herr, vergib mir. Und er sagt, die Bücher will ich nicht mehr angucken. Aber was soll ich machen? Ich würde am liebsten in die Bücherei das wieder zurückbringen. Aber ich habe es schon angemalt und so weiter. Ihr habt die Bücher in den Müll geschmissen. Ihr habt nicht gebetet, nicht mit Öl gesalbt, meine Sünden nicht bekannt. Die Bücher in den Müll geschmissen, nach 2-3 Tagen war das Zeug weg. Sich zurückgebildet, genauso wie es am Anfang gewesen war. Ich war wieder gesund und ich lebe bis heute noch. Was ich sagen will, mit wem und was, womit du dich beschäftigst, das kriegst du auch. Das, was du in deinem Geist beschäftigst. So, und ich habe aufgehört, weißt du, wenn du mit Problemen Leute beschäftigst und viel zuhörst, was die Tante und der Onkel und was sie alles haben, kriegst du es auch. Wir Menschen sind ansteckend und ansteckbar. Deshalb beschäftige dich nur mit Guten, deshalb was wohl lautet. Gott kämpft um dich. Gott will, dass du dich nur mit ihm beschäftigst. Mit der Fülle, mit seinem Reichtum. Geistlich. Weißt du, du sollst dich geistlich reich sein und geistlich. Und so reich, wie du hier innen drin bist, so bist du dann in Wirklichkeit. Und das setzt dich durch. Und wenn du dich mit der Krankheit beschäftigst, bist du hoffnungslos, wirst du besudelt, dein Geist wird besudelt. Und wenn dein Geist besudelt ist, ist dein Körper auch besudelt. Gott will dich nicht manipulieren oder dir etwas einreden. Gott hat dich zur Freiheit bestimmt und du kannst dich entscheiden, ich will oder ich will nicht. Wer hat euch verzaubert, heißt es einmal in der Bibel, als Paulus den Galatern das gepredigt hat. Wer hat euch verzaubert? Weißt du, Menschen versuchen dich zu verzaubern. Und du stehst dazwischen, die erzählen dir etwas, die machen dir was vor oder du liest etwas. Deshalb, so viel Gift kommt über die Bücher. Lies nicht diese Krankheitsbücher. Du musst dich informieren vielleicht, was das ist und das, aber zu viel ist zu viel. Lies mehr über Gesundheit. Wie werde ich gesund? Wie werde ich energievoll und wie werde ich stark? Lass dich nicht verzaubern. Gott hat die freie Entscheidung gegeben. Du kannst dich mit ihm beschäftigen, du kannst auch mit der Krankheit beschäftigen. Aber du wirst das ernten, was du siehst. Gott will keine Sklaven haben. Von Natur aus sind wir frei von Gott geschaffen, aber dann werden wir versklavt irgendwie. Wir sind als Freie geboren. Jeder Mensch ist als Freier geboren, auch der, dessen Eltern Sklaven sind, aber die werden zu Sklaven, wenn sie mit den Sklaven aufleben und zusammenleben und aufwachsen. Wenn du zu Gott kommst, kommst du aus freien Stücken. Ich möchte noch etwas sagen. Gott zwingt dich nicht. Gott kämpft um dich, aber Gott zwingt dich nicht. Du musst dich für mich entscheiden, mein Kind. Nein, ich muss mich nicht für Gott entscheiden. Ich entscheide mich für Gott aus Liebe. Aus Liebe. Weil ich abgewogen habe, ich habe erkannt, das ist das Beste. Er vergewaltigt nicht, missbraucht mich nicht, zwingt mich nicht zu etwas. Aus freier Entscheidung bin ich zu Gott gekommen, weil es mir so einleuchtet, aha, das ist das, was ich will und was ich brauche. Wenn du zu Gott kommst, ist es so wichtig, dass du aus freien Stücken zu ihm kommst. Nicht gezwungen. Oder aus Angst vor Hölle. Weißt du, wenn du dich bekehrst, weil in der Hölle 1200 Grad heiß ist. Nee, ich habe mich nicht bekehrt, weil ich Angst vor der Hölle habe. Ich habe mich bekehrt, weil ich Gott liebe, weil ich entdeckt habe, das ist mein Vater. Weil er gut ist und weil er das Beste für mich will. Du sollst an Gott glauben, nicht weil dich jemand jetzt überredet hat und weil er dich so bequatscht hat. Leute, wir müssen aufpassen, wir werden manchmal so bequatscht von frommen Menschen. Du sollst nur das glauben, was du von innen her weißt, das ist richtig. Das ist wahr, das ist gut, das ist nötig. Auch nicht religiös, verstehst du? Mein Vater hat es geglaubt und so weiter. Oder ein Sektenprediger. Nein, du sollst das glauben, was Gott in deinem Herz hineingelegt hat, wo du aha sagen kannst. Aha, das ist aha, aha. Über dich sollen nicht deine Eltern verfügen, nicht dein Partner, deine Kinder oder sonst was. Du sollst selbst über dich verfügen. Ganz arg wichtig, dass du dich selbst über dich verfügst. Der Heilige Geist will dich auch nicht vergewaltigen. Weißt du, Jesus und der Heilige Geist vergewaltigen dich nicht. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der sagt, Kind, komm. Komm her zu mir. Wir sind alles als Einzelwesen auf die Welt gekommen. Wir werden als Einzelwesen auch die Welt wieder verlassen. Wir reifen und wachsen auch als Einzelwesen, Geschwister. Wir sind alles Einzelwesen. Und wir tragen auch jeder seine Frucht auf seine Art. Seine Frucht. So, wir sind Einzelwesen. Und deshalb, ich bin vor Gott allein für mich verantwortlich. Gott kämpft um dich. Jeder Mensch ist ein Original. eine Persönlichkeit und Gott will eine persönliche Entscheidung haben. Meine persönliche Entscheidung. Nicht, weil der Prediger so sagt, jetzt muss ich mich entscheiden, mir bleibt nichts anderes übrig. Und wenn du dich nicht entscheidest, pass auf, was mit dir passiert. Wenn du dich aus Angst entscheidest, ist es genauso falsch. Aus Angst, wenn man droht, also pass auf, heute Abend ist deine Stunde. Heute Abend ist der Tag, wo der Herr dich ruft. Weißt du, was das ist? Seelenmassage. Gott zwingt dich nicht. Es kann auch morgen sein. Aber du musst dich persönlich entscheiden, ich will oder ich will nicht. Die katholische Kirche hat die Sachsen bekehrt zwangsweise. Weißt du, Massenbekehrung. Ich glaube nicht an Massenbekehrung, sondern ich glaube an Einzelbekehrung. Jeder muss individuell sich für Jesus entscheiden. Es gibt auch keine Massengeburt. Jeder muss einzeln für sich zum Glauben kommen. Jeder muss selbst durch die Verwandlung des Heiligen Geistes Christ werden. Gott kämpft um jede einzelne Seele individuell. Gott ringt um jede einzelne Seele individuell. Und wir werden jeder einzeln für sich innen drin verwandelt durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Wir werden nicht dressiert massenweise. Auch die Gemeindebibelschule, die mag recht und gut sein. Und ich bin dafür, dass man das Wort Gottes lernt. Aber wir müssen selber drauf kommen, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Der Heilige Geist muss uns die Erkenntnis geben. Wir haben vom Baum der Erkenntnis gegessen. Und wir haben uns versündigt. Wir wollen wissen, wir wollen mehr erfahren. Aber wir dürfen uns nicht manipulieren lassen. In der Endzeit wird der Teufel auf zwei Arten regieren und herrschen. Entweder durch Manipulation, das ist heute Gang und Gäbe, oder durch Dominanz. Ihr sollt das machen. Befehl von oben. Pass auf, achte nicht auf die Befehle. Du musst deiner inneren Stimme folgen, wie der Geist euch leitet. Nicht durch Manipulation und nicht Dominanz. Gott verändert uns nach dem Vorbild Jesu Christi, so Stück für Stück. Er zeigt uns Jesus. Gott hat sehr viel Zeit, Geschwister. Gottes Mühlen malen langsam und fein. Gott zwingt dich nicht. Ich habe vorhin gesagt, weißt du, ich kenne Prediger, und ich habe selber auch solche Dummheiten gemacht. Gott vergibt es mir und hat es mir vergeben. Deshalb mache ich das auch nicht mehr. Aber weißt du, heute Abend ist deine Stunde. Wenn du jetzt nicht heute Abend kommst, wer weiß, ob du noch morgen eine zweite Chance hast. Weißt du, Gott hat sehr viel Zeit. Nur wir hetzen. Nur wir geraten in Panik. Nur wir treiben die Leute. Der Einzelne muss seine Zeit, er muss reif werden für die Stunde Gottes. Ich musste reif werden. Der eine wird mit 20 reif, der andere mit 80. Jeder hat so seine Stunde, wo er reif wird. Und manche kommen gar nicht. Ich habe einen Bruder mal in der Gemeinde gehabt. Nein, eine Schwester. Die war Feuer und Flamme. Weißt du, die Schwestern sind manchmal so eifrig. Oh, Halleluja. Aber die Schwester war zu eifrig. Aber der Mann, Meister, Friseurmeister, lieber Mann. Und weißt du, die Frau sagt, mein Mann, ist er bekehrt, ist er nicht bekehrt, ist er wiedergeboren, ist er nicht wiedergeboren. Ich habe keine Ahnung und so weiter. Und sie betet für ihren Mann. Dann gehen wir mal, wir haben so eine Grillparty und dann sitzen wir da an der Ecke. Dann sagt er, weißt du, meine Frau, die glaubt, ich bin nicht Christ, ich habe mich innen drin entschieden. Ich muss nicht den Leuten sagen. Weißt du, die kann Halleluja, Lob und Dank, preis dem Herrn. Weißt du, ich kann das nicht. Ich weiß, dass Jesus lebt und ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen. Ich bin Kind Gottes, ich weiß, aber ich kann das mir nicht ausdrücken. So, weißt du, so viele Leute wollen, dass wir sie kopieren. Oh, Lob und Dank, ich bin Christ geworden, Leute, schaut mich her. Viele sind Christen und die sagen, ich schaut her. Und es ist gut so, dass man nicht sieht, denn der Herr sieht das Herz an. Der Herr sieht das Herz an. So, lass dich nicht manipulieren. Lass dich auch nicht irgendwie so kopieren. Kopier auch niemand anders. Bleib ein Original, denn jeder ist ein Original, muss selber entscheiden. Der andere, ich werde nie vergessen, gerade dieser Mann, ich weiß, wo er sich bekehrt hat. Der stand an der Säule, wer möchte sein Leben Jesus geben? Und er hat nur so gemacht und genickt. Das war seine Entscheidung. Das war seine Entscheidung. Das ist okay. Das ist wahr, was da gesagt wird. Ich will auch so werden. Da muss man nicht große Bekenntnisse machen und gleich auf die Barrikaden gehen. Die liebe Schwester, der gleich die Stadthalle gemietet, um Zeugnis zu geben für Jesus. Okay, aber trotzdem eine liebe Seele. Dein Motiv muss das Motiv Jesus sein. Jesus hat aus Liebe sein Leben für dich gegeben und lebe du das Leben der Liebe. Gott kämpft um dich. Gott will, dass du aus Liebe ihm nachfolgst. Ist so Brautwerber. Weißt du, er möchte, dass du dein Herz ihm gibst. Er will nichts von dir. Er gibt dir. Gottes Eigenschaft ist geben. Geben und nochmals geben. Kierkegaard hat einmal gesagt, Gott hat nur eine Freude. Er hat nur eine Freude auszuteilen. Gott hat eine Freude auszuteilen. Er ist ein Geber und du bist ein Nehmer. Das ist, wie Gott für dich kämpft und um dich ringt und dir nachläuft. Er ist ein Geber und es ist schlimm. Weißt du, er überschüttet dich mit Segnungen. Es ist schlimm. Weißt du, für viele ist es wirklich schwer, ein Nehmer zu sein. Und ja, was gebe ich dir zurück? Du musst Gott nicht zurückgeben. Er beschenkt dich. Es ist schwer, ein echter, wahrer Nehmer zu sein, sich beschenken zu lassen, Liebe anzunehmen, gute Worte anzunehmen, Lob anzunehmen. Weißt du, manche sind so bescheiden. Nein, das ist selbstverständlich. Aber das tut ihnen gut, dass sie gelobt werden. Weißt du, Liebe, Dank und Anerkennung anzunehmen. Es ist schwer, bedient zu werden vom Herrgott selber, geliebt zu werden, getragen zu werden von Gott. Ich muss nicht laufen. Weißt du, Gott ist ein Geber, nicht ein Kämpfer, der um dich ringt und dich umzingelt und bedrängt. Du musst jetzt bekehren. Und dann reibt er dir schon das Feuer der Hölle vor die Nase. Riech mal, so schmoren die Leute da unten. Nein, er macht dich nicht. Er bekehrt dich nicht mit Angst, sondern mit Liebe. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Mit Liebe bekehrt er dich. Erlebe die göttliche Freundlichkeit, wie Gott gütig zu dir ist. Lass dich von seiner Güte überwältigen, von seinem Wohlwollen für dich. Das ist es. Gott meint es gut mit mir. Ich habe mich bekehrt nicht aus Angst vor Hölle. Ich hätte es vielleicht ertragen, das Feuer da unten. Aber ich habe mich nicht bekehrt, weil ich Angst hätte, was irgendwas Schlimmes könnte dann nachher in der Ewigkeit passieren. Nein, ich habe mich bekehrt zu Jesus und das ist mein Motto gewesen bis heute. Und dieser Philosophie folge ich konsequent. Ich habe mich bekehrt, weil ich erkannt habe, er ist ein liebender Vater. Er meint gut mit mir, hat mir alles gegeben, was ich brauche. Und ich war nur so dumm, dass ich immer ihm weggelaufen bin. Ich hab seine Großmut und seine Freundlichkeit nicht geschätzt. Wie der verlorene Sohn, der Vater gab alles und so weiter und hab mein Vater und Bruder die Fülle, weil ich das erkannt habe. Gott versteht dich sogar besser, als du denkst. Noch schnell ein paar Bibelstellen. Psalm 25, Vers 7. Gedenke meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. Denk an mich, Gott. Und Gott will an dich denken. Du bist gütig, Psalm 119, Vers 68, du bist gütig und freundlich, lehre mich deine Weisungen, du bist gütig und freundlich, erfahre und entdecke Gott, wie gut er zu dir ist. Herr, der Herr ist gütig und gerecht, Psalm 24, der Herr ist gütig und gerecht, darum weist er den Sündern den Weg, den Ausweg. Oder Nahum 1, Vers 7, der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not, er kennt die, die auf ihn trauen, deshalb, ich möchte noch mehr Gott vertrauen. Nicht aus Angst. Oder Psalm 68, Vers 6. Gott ist ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen, der Einsamen, der Verlassenen. Psalm 34, Vers 9. Schmecket und seht, wie freundlich doch der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Das zahlt sich aus. Also Gott kämpft um dich, aber mit lauter Leckerbissen. Mit lauter Leckerles. Er versucht dich so zu locken. So, weißt du, kriegst immer so Zuckerle mit Liebe. Das ist der Vater. Entdecke die guten Seiten unseres Herrn und seine Freundlichkeit für dein Leben. Psalm 31, Vers 20. Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten und erweist vor den Leuten denen, die auf dich trauen. Wie groß ist deine Güte? Zuckerle. Die Güte Gottes umschließt uns alles. Als ich hier mich vorbereitet habe, habe ich so ein schönes Bild von Gott bekommen. Ist vielleicht für mich, aber ich weiß nicht, vielleicht ist auch für dich dabei was. Ich sah ein großes Grundstück, riesiges Grundstück mit einem Schloss da drauf. Und ich habe mein Häuschen auch da auf diesem Gelände. Und eine Stimme sagte, oder es klang so rüber, als der Herr mir sagen würde, Johannes, ich will dein Nachbar sein. Ich will dich von allen Seiten umgeben. Du darfst auf meinem Grundstück wohnen. Aber ich habe dann ein Bild gesehen, dieser Bauer, ob ich das war oder jemand anders, ist mir egal. Auf jeden Fall, der hat Zaun rüber gemacht. Der wollte nur für sich leben, allein für sich. Aber der Herr, dieser Großgrundbesitzer, sagte, wenn du was brauchst, komm zu mir rüber. Ich habe alles, was du brauchst. Gott will mein Nachbar sein. Dieser Gedanke hat mich so fasziniert heute Nachmittag. Von dir bekomme ich alles, was ich brauche. Und dann habe ich gedacht, bei uns zu Hause, unser Nachbar, der die was hatten, wenn du Salz brauchtest, konntest du rübergehen und Salz holen, ausgeliehen. Solange Gott dein Nachbar ist und du dich mit ihm gut verstehst, geht's dir gut. Gott sagt, ich will dein Nachbar sein. Wenn er dir als Nachbar zur Seite steht, dann kannst du, wenn du mal Schwierigkeiten hast, bitte helfen Sie mir, dann kriegst du seine Pferde, seine Zugmaschine, was du auch immer brauchst. Dann geht es dir gut. Weißt du, und wenn er dein Nachbar ist, wenn dich jemand belästigt, du stehst unter seinem Schutz, sein Gelände. Von allen Seiten umgibt dich Gott. Gott will dir also dein Nachbar sein und er will, dass du gute Beziehung zu ihm hast. Das ist das Einzige, was er will, eine gute Beziehung. Dein Nachbar will es sein. Und er will eines nicht, dass abends der Teufel zu dir kommt und dich besucht und Rimmedimme bei dir macht. Weißt du, er möchte seine Ruhe haben und er möchte seine Herrlichkeit genießen. Deshalb, er ist nicht erbaut, wenn die Gottlosen bei dir ein- und ausgehen. Oder die Geistlosen. Er ist ein Gott des Friedens. Ich will dein Nachbar sein, hat Gott zu mir gesagt. Und erlaube, dass niemand Fremdes hier auf unser Gelände kommt. Gott kämpft um dich. Und er möchte dein guter Freund sein. Natürlich, du kannst die Nachbarn einladen, wen du willst. Oder deine Freunde. Aber er möchte ein Gott des Friedens sein. Er möchte dich einladen. Weißt du, Gott möge mir verzeihen, aber ich habe so ein fröhliches Bild gesehen, das hat mich so erbaut. Weißt du, komm doch zu mir rüber. Und weißt du, ich musste immer über den Hofausgang, dann muss ich dann zum Herrn gehen oder zu diesem Großgrundbesitzer, die haben gegrillt. Kommen Sie rüber, der winkt vom Zaun rüber. Und dann in diesem Gesicht, in diesem Bild, was ich gesehen habe, nach einer Weile, sagt er, können Sie nicht den Zaun runterreißen, dass wir einfach ja, keine Zäune haben, sondern Sie rüber und ich rüber, dass wir so richtig partnerschaftlich und nachbarschaftlich gutes Verhältnis haben. Und das ist, womit Gott werbt und arbeitet. Er möchte, dass wir unsere Zäune abreißen und Nachbarn sind, dass wir unser Nachbar sind und wir sein Nachbar sind. Gott kämpft um uns, denn er möchte ein freigebiger Nachbar sein, dass er sagt, man tut es das, was meines, das ist auch dein und umgekehrt auch. Er möchte auch auf ihr Gelände und ihre Äpfel genießen und ihre Früchte genießen. Er möchte dein Nachbar sein. Gott will heute Abend dein Nachbar werden, dein guter Nachbar. Und du sollst teilhaftig werden der göttlichen Natur. Das ist es. Zaun abreißen. Alle Blockaden abreißen, alle stacheligen Büsche raus entfernen, damit so der Vater rüber kann und du zum Vater rübergehen kannst. Nicht nur, das ist mein Gelände, das ist meine Arbeit, das ist meine Zeit, das ist meine Kraft, das ist mein Geld. Nein, wir sind eins. Gott will dein Bestes. Er kämpft um dich. Er sieht dein Elend. Er sieht wie du dich da abgrenzt und abzäunst und isolierst und einsam bist und dich abmühst und dich quälst und Wasser schleppst. Er sagt, ich habe genug Wasser. Komm, benütze meine Wasseranlage. Ich habe alles, was du brauchst, was dir fehlt. Komm her zu mir. Lasst uns Nachbarn werden. Lasst uns Freunde werden. Lasst uns Partner werden. Gott will dich mächtig segnen. Das hat er mir heute Abend noch gesagt, dass ich irgendjemand weitersagen soll. Gott will dich mächtig segnen. Ich muss mich nur darauf einlassen, dass er mich segnet. Einverstanden sein. Mein Zaun entfernen. Gott will sich hinter dir stellen. Egal was es ist. Er will dir unter die Arme greifen. Dich unterstützen, wo es nur geht. Dich begleiten, wo es nur geht. Bei dir sein und bei dir auf dich aufpassen, dass niemand Fremdes auf dein Gelände kommt. Dieser schwarze Teufel da, diese schwarzen Geister, negative Geister, diese pessimistischen Geister, sofort die Wachanlage, Alarmanlage eingeschaltet wird. Gott will also über dein Leben wachen. Er will an deinem Leben teilnehmen. Er will sehen, wer bei dir ein- und ausgeht. Und er will sehen, was dir fehlt. Und sagt, guck mal, ich habe das, bei mir wächst so viel, nehmen Sie von diesem Salat auch noch. Also ich war im Garten Gottes. Nehmen Sie, das ist für Sie auch. Also ich kann das alles gar nicht verbrauchen, bei mir wächst so viel. Und bei Ihnen, die paar Rettiche da. Gott will an deiner Entwicklung teilnehmen, deine Kinder, wie sie spielen. Und sie sollen mit unseren Kindern auch spielen, mit den Kindern Gottes. Sie sollen Freunde sein, nicht nur Feinde. Kinder, geht nicht drüber. Du weißt, wie manchmal so Nachbarn sind. Der Reiche und der Arme. Und dieses Bild hat mich so fasziniert heute Nachmittag. Dein Leben soll sich steigern in der Gegenwart Gottes. Du sollst reicher und glücklicher sein. Da ist ja alles da bei mir, sagt der Herr. Was mein ist, ist auch dein, mein Kind. Der Segen Gottes, die Teilnahme Gottes ist Beteiligung an dir und du an ihm. Psalm 84, da heißt es, wohl den Menschen, die dich, Herr, für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Sie gehen durchs Jammertal und machen daselbst Brunnen. Wohl den Menschen, die dich als ihre Stärke halten. Wohl die mit Gott Nachbarn geworden sind. Lass uns zusammen sagen, Herr, ich will dein Nachbar werden. Werde Gottes Nachbar. Fang an, in der Nähe Gottes zu wohnen. Du kannst keinen besseren Nachbar bekommen als den lieben Gott. Und da ist noch der Herr Jesus da und der Heilige Geist und der ganze Schwarm Engel. Halleluja. Und diesen dienstbaren Geister, wenn du Hilfe brauchst, seine Engel werden dir dienen. Ich habe noch ein paar Knechte, ich kann sie ein paar abordnen, zu dir schicken. Psalm 17, Vers 7. Du rettest alle, die bei dir vor deinen Feinden Schutz suchen. Weißt du, ich bin so wie ein kleines Häuschen. Also ich bin eigentlich mit diesem Gedanken, mit diesem Häuschen, ich bin hier am Krematorium vorbeigefahren, habe dieses Häuschen gesehen und dann habe ich gedacht, guck mal, das Häuschen und dann das große Krematorium, die große Anlage da, so ein Häuschen. Und da habe ich dieses Bild bekommen, Nachbarn, alles eingezäunt, ein Gelände. Verstehst du, zwar Friedhof ist das, aber dieses Häuschen dort am Krematorium, so ein Häuschen bewohne ich, aber dann ist das große Haus und so weiter, ist da hinten, da wohnst du. Und dieses Bild gab mir Gott. Und da bin ich inspiriert worden heute Mittag. Hier, Gott ist dein Nachbar. Gott wohnt bei dir und du wohnst bei Gott. Du rettest alle, die bei dir vor ihren Feinden Schutz suchen. Zeige mir immer wieder, dass du mich liebst. Zeige mir auch heute Abend, lieber Gott, dass du mich liebst. Ich will alle Zäune niederreißen, die zwischen dir und mir sind. Zwischen deinem Haus und meinem Haus ist. Als ich dann fertig war mit diesem Häuschen, und dieses Häuschen so vor mir stand und ich jetzt den Zaun entfernt habe, hat Gott mir noch ein Stichwort gegeben. Bei Gott sollst du Asyl haben. Bei Gott sollst du Asyl haben. Weißt du, was Asylanten sind? Weißt du, was Asyl ist und wie schwer man Asyl bekommt? Bei Gott sollst du Asyl bekommen. Bei Gott sollst du Zuflucht bekommen. In deiner schweren Zeit, in deiner Notzeit, brich die Zäune ab. Bei Gott hast du Asyl. Gott lässt dich zu dir kommen, zu sich kommen. Hier weiter, wenn ich weiter so im Wort Gottes lese, bewahre mich, wie man seinen Augapfel hütet. Verstecke mich wie einen Vogel seine Jungen. Psalm 84. Vor den gottlosen Menschen, die mich hart bedrängen. Vor meinen Feinden, die mich umzingeln. Bewahre mich. Gib mir Asyl, Gott. Ich habe hier mal als Pastor Roger seiner Frau Kirchenasyl gewährt. Weißt du, dass die Frau hier bleiben kann, die sollte abgeschoben werden nach Kongo. Und ich weiß, was Kirchenasyl ist. Gott gibt dir auch heute Kirchenasyl. Dann haben wir sie versteckt, woanders hingebracht und so weiter, Kirchenasyl. Und dann wollte der Staat haben, kam Polizei, wo ist die Frau? Ich habe gesagt, die hat Kirchenasyl. Könnt machen, was ihr wollt, könnt mich mitnehmen. Die Frau hat Kirchenasyl und die haben die Frau nicht bekommen und die Frau ist heute noch da und lebt heute noch hier in Berlin und das Glück ist Kind Gottes. Wir geben Kirchenasyl. So, Gott gibt dir Kirchenasyl. Halleluja. Und Gott ist dein Nachbar. Dann noch Kolosser Kapitel 1, 13 und dann bin ich fertig. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung und die Auslöschung aller Sünden. Die Auslöschung aller Sünden. Die Auslöschung aller Sünden. Gott kämpft um dich. Und als ich hierher gefahren bin, habe ich noch über den Gedanken Auslöschung aller Sünden nachgedacht. Was ist das, Auslöschung aller Sünden? Dann hat Gott mir noch einen Gedanken gegeben, das gebe ich euch weiter. Gott rechnet nicht mehr mit unseren Sünden. Die sind schon abgerechnet. Die Sünden sind schon abgerechnet durch Jesus Christus auf Golgatha. Der Schuldschein ist zerrissen. Gott rechnet nicht mehr mit den Sünden. Du kannst noch so viele Sünden begehen, sie sind schon alle abgerechnet. Es gibt keine neue Quittung oder neue Forderung, dass was Neues bezahlt werden muss. Das ist schon bereits abgerechnet. Du kannst nur noch die Quittung nehmen und die Quittung ist das Kreuz hier. Das Kreuz von Golgatha. Das ist die Quittung. Auslöschung aller unserer Sünden. Er rechnet nicht mehr mit unseren Sünden. Nicht, dass er unsere Sünden vergibt. Das ist vorbei. Der rechnet gar nicht mehr dabei. Er rechnet nicht mehr. Er rechnet nicht, dass du was falsch machst. Und selbst wenn du falsch machst, das ist schon abgerechnet. Halleluja, das ist schon abgerechnet. Die Fehler, die Menschen begehen, sind bereits abgerechnet. Wir müssen denen nur noch vergeben. Auslöschung aller Sünden. Gott kämpft um dich. Eigentlich ist schon alles bezahlt, alles erledigt. Und wenn du noch weiter rechnest, das ist nur der Teufel, der lässt dich immer weiter rechnen. Da ist die Schuld, da ist noch eine offene Rechnung. Nein, der Heiland hat alles bezahlt für dich. Auslöschung aller unserer Sünden. Gott hat alles gegeben. Du musst es nur annehmen. Weißt du, es ist so schwer, sich was schenken zu lassen. Umsonst. Was kostet das? Das ist immer unsere dumme Frage. Was kostet das? Umsonst. Nimm es an. Dankeschön. Das reicht. Du musst nicht mehr tun, als Dankeschön sagen. Und dann ist ausgelöscht hier die Auslöschung unserer Sünden. Lass uns aufstehen. Und lass uns zu unserem Nachbar rübergehen. Und lass unseren Nachbar sehen, was der Nachbar macht. Lass uns mit dem Nachbar zusammen grillen. Lass uns mit dem Nachbar zusammen plaudern. Lass uns eine schöne, gute Zeit mit dem Nachbar haben. Unser Nachbar ist der Vater im Himmel. Halleluja. Mein Vater, der Brot die Fülle. Ich muss da nicht da in Not landen. Und wir haben solche Bilder vom Vater. Also ich war so fasziniert, was Gott mir heute zeigte mit dem Nachbarn. Dein Nachbar. Weißt du, da kommt Besuch und du hast nichts zu Hause. Dann gehst du zum Vater oder zum Nachbar und sagst, könnten Sie mir ein Brot leihen? Fisch vielleicht auch noch und Wurst auch noch und Honig auch noch und Butter auch noch und so weiter. Und der Nachbar wird dir alles geben, damit dein Gast sich bei dir wohlfühlt. Halleluja. Das ist dein Vater. Dein Nachbar, lieber Gott. Vater, ich danke dir, dass wir so einen guten Nachbarn mit dir haben. Herr, und wir möchten noch besser, noch vertiefen, noch verinnerlichen diese Nachbarschaft mit dir. Und wir möchten alle Zäune, alles Trennende, alle Blockaden wegnehmen, alle Hemmungen, alle Ängste, Herr, alle Befürchtungen, alles wegnehmen. Wir möchten zu dir in guter nachbarschaftlicher Beziehung leben. Ich segne diese Abendstunde ganz besonders und lass, dass die Menschen als deine Nachbarn nach Hause gehen. Und dass sie niemand anders reinlassen aufs Gelände als nur die Freunde des Vaters, die Freunde unseres Nachbars. Und dass niemand anderes und Fremdes auf unserem Gelände kommt, das jetzt unser gemeinsames Gelände ist. Herr Jesus, hilf, dass der Heilige Geist das alles bewachen möge und die Engel Gottes bewachen mögen, dass auch in dieser Nacht nichts Trübes und Dunkles und Trauriges und Depressives über Kinder Gottes kommt. Segne dein Volk. Halleluja. Lass uns zusammen sagen, Vater, segne deine Kinder. Deine Kinder sind unsere Kinder. Dein Volk ist unser Volk. Und dein Haus ist unser Haus. Und wir segnen alle, die vom Hause Gottes sind. Segne auch morgen den Gottesdienst. Und segne uns auch heute Nacht. Amen.